It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und zum Magazin. Heute haben wir uns zusammengetroffen. Erstmal der Max. Servus, Max.
Hallo.
Dann ist der Timo bei uns.
Servus, Timo. Der Mikrofongott, wie man gerade sieht. Hallo.
Genau. Den Stu haben wir auch hier.
Hallo.
Und natürlich meine eine, der Sam. Hallo. Genau, wir haben uns zusammengetroffen zur Folge 4, glaube ich, vom Magazin. Und heute möchten wir so ein bisschen über Storytelling in Filmen reden. Dazu haben wir alle uns jeweils einen guten und einen schlechten Film rausgesucht, als gutes und als schlechtes Beispiel. Ich würde aber sagen, die Definition Storytelling würden wir erstmal so ein bisschen besprechen wollen. So ist mein Vorschlag. Seid ihr damit konform? Mhm. Ihr drei. Okay. Wer möchte dann die Definition von Storytelling mal so ein bisschen erwähnen? Wer hat da Lust? Max, du lachst. Du
nimmst. Das größere Problem ist eher, ich warte mal auf eine Reaktion von Stu, aber der ist einfach nur ein kleines S. Weißt du, für Storytelling, ich habe mich ja vorbereitet, ne?
Genau.
Ich hab da was mitgebracht. Und zwar, kennt jemand dieses Buch?
Ich habe da mal was vorbereitet.
Ja. Das, oh, ist,
Ürott.
Ist das gespiegelt?
Ürott. Story von Robert McKee.
Okay.
Wer kennt das?
Noch nie von gehört.
Kennt ihr auswendig den Film Adaption von
Michel Gondry?
Nee, Spike Jones.
Spike Jones, ja, stimmt. Charlie Kaufman.
Ja.
Darauf willst du hinaus.
Ne? Genau. Und da gibt es eine schöne Szene, in der Nicolas Cage zu so einem Drehbuchseminar geht. Und da wird dieser Robert McKee von Brian Cox verkörpert. Und Robert McKee ist mehr oder weniger so derjenige, der in den letzten Jahren gemeinsam mit diesem Mann hier.
Den kennen wir auch. Bisschen runter? Ja. So, ja, okay.
Das ist der Hitchcock. Das Buch habe ich mir gestern bestellt.
Das hast du gestern bestellt?
Mhm.
Tatsächlich.
Mhm.
Viel Spaß damit. Wirst du haben.
Hoffe ich.
Ja, Hitchcock und ich würde sagen, McKee sind für mich diejenigen, die die Storytelling mit am besten irgendwie definieren. Mhm. Ich, wenn es jetzt ein bisschen, also meine eigene Wortwahl ist einfach ganz banal, pragmatisch. Die Art und Weise, wie erzählt wird, dass eine Figur, die Dinge versucht zu bekommen, zu erreichen, die sie erreichen will. Und da gibt es halt, keine Ahnung, uferlos viele Möglichkeiten, das zu erzählen. Ich meine, es gibt lineares Storytelling, es gibt Storytelling, welches, keine Ahnung, völlig viele, total viele Zeitsprünge hat. Es gibt den klassischen Dreiakter, es gibt Fünfakter, es gibt alles Mögliche. Das alles in diesem Buch drin ist sehr interessant. Ich habe es, glaube ich, 1,5 Mal gelesen und einmal so noch, würde ich sagen, einmal im Jahr schaue ich dann trotzdem immer wieder mal rein, wenn ich irgendwelche Dinge wissen will. Das ist so eine kleine Fibel. Und das Schöne, was da drin steht, ist, es gibt keine Regeln. Es gibt eigentlich nur Leitlinien, an die man sich halten soll. Und das, finde ich, ist eigentlich auch sehr wichtig, dass man hier kein Storytelling-Dogma irgendwie aufmacht, sondern Storytelling kann eigentlich auf viele verschiedene Arten und Weisen geschehen. Ja, es gibt zwar so ein bisschen roten Faden, aber den werden wir wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen ausdiskutieren. Vor allem, wenn wir zu unseren Favoriten kommen, da werden sich sicher ein paar Überschneidungen dann ergeben. Und genug von mir.
Richtig. Ja. Ich habe heute Mittag eine These gelesen. Storytelling ist die Anwendung der fiktionalen Dramaturgie in non-fiktionalen Kontexten. Geht ihr damit? Ja, das klingt. Nochmal?
Klingt clever.
Ja, also ja. Klingt schlau, nehmen wir.
Okay.
Ist gekauft.
Ja. Storytelling. Ja, ich.
Gut, von der eigenen These erschlagen.
Ja, ja. Nee, die habe ich heute Mittag nur aufgefasst. Und unten drunter steht halt einfach, liest man die entsprechenden Bücher und Blogs, dann lässt sich feststellen, dass das, was dort geschrieben steht, alles nicht falsch ist, aber es ist in weitem nicht alles. Und das tun sie damit halt fixieren mit dieser These. Mhm. Und im Prinzip, wie du ja auch schon gesagt hast, gibt es ja mehrere Wege, wie man ein Storytelling bestreiten kann. So. Und das ist anscheinend ein Weg, das zu machen. Aber es gibt ja auch diesen nicht strukturellen Weg, ein Storytelling zu machen. Mhm.
Das wäre beispielsweise?
Nicht strukturellen Storytelling ist zum Beispiel der Film, wo er durch die, also nicht er springt durch die Zeiten, sondern der Film selber springt durch die Zeiten. Wie heißt denn der nochmal?
Boah, da gibt's viele.
Ich komme gerade nicht auf den Namen.
Der Zeitspringer.
Ja, es gibt ja mehrere, natürlich. Ich komme jetzt gerade noch drauf. Moment, da müsste ich erstmal suchen. Redet ihr mal der weiter, Lupe. Ich forsche, wie der heißt. Looper? Nee, den mache ich nicht.
Durch die Zeit? Nee, doch.
Butterfly-Effekt.
Nee, auch nicht. Es gibt einen Film, da ist der Anfang vom Film eigentlich das Ende vom Film.
Memento.
Und er genau, Memento war das, richtig. Und er ist ja eigentlich nicht linear erzählt, sondern er springt ja praktisch hin und her.
Im Storytelling. Ja, das hat Nolan ja mal erklärt. Also es gibt ja diese nicht Inversionen à la Tenet, sondern es gibt ja diesen rückwärts ablaufenden Handlungsstrang. Und dann gibt es noch diese Zwischenspiele, die dann in Schwarz-Weiß sind. Genau. Und das gibt dann am Ende bei ihm quasi diesen umgekehrten Storyfluss.
Richtig. Was für Storytelling-Varianten kennt ihr denn noch?
Ja, es gibt ja auch den aus der Literatur bekannten unzuverlässigen Erzähler. Also eine Figur, die Sachen erzählt, die dann durch auch diverse Taschenspieler, visuelle Tricks aufgelöst werden, dass dann auch klargemacht wird, also ich kann diesem unzuverlässigen Erzähler eigentlich gar nicht vertrauen oder auch trauen. Beispiele so aus der moderneren Zeit, ich bin mir nicht sicher, wie das bei Birds of Prey Harley Quinn noch war, aber ich meine, auch da wird zwar neben den Zeitsprüngen und diesem Hin- und Hersprung auch mal sowas gesagt wie, ist das jetzt wirklich passiert oder ist jetzt wirklich so gewesen? Ja. Und das ist noch eine weitere Variante, die mir so auch aus der Literatur bekannt ist. Da ist die auch ein bisschen verbreiteter, weil natürlich die filmischen Mittel immer so ein bisschen, ja, sie versuchen ja so ein bisschen Literatur nachzuahmen, aber können das ja nicht im Gänze machen. Weil dieses Spiel mit Perspektive und mit unzuverlässigem Erzählen, das kriegst du halt nur durch solche Taschenspielertricks gelöst wie Off-Kommentar, Kameraspielereien, Schnitt etc.
Okay, Stu, hast du noch ein Beispiel?
Ich würde vielleicht auch anmerken wollen, ich bin ein sehr großer Fan des sogenannten Visual Storytelling. Also die Geschichte mit Bildern und weniger mit Worten zu erzählen. Da gibt es einige sehr prominente Beispiele. Der letzte Film, der das, wie ich fand, famos gemacht hat, war The Green Knight. Der also die Ängste und Sorgen seines Haupthelden, nenne ich ihn mal, hauptsächlich visuell dargestellt hat. Und weniger mit Worten.
Okay. Max, kennst du vielleicht noch einen vierten?
Einen vierten Weg
des Storytellings. Werden jetzt drei aufgewiesen, so ungefähr. Ja, schlag mal da.
Können wir nachschlagen. Prinzipien des Story Designs. Ja, das größere Problem ist, ich habe meine Lesebrille hier nicht dabei. Nichts, was ich jetzt noch irgendwie ad hoc anmerken könnte.
Aber Sam, hast du einen auf Tasche, Sam, genau. Sam hat einen auf Tasche, der wirkt ja. so.
Nee, ich habe auch keinen weiteren. Ich hatte den, wo du jetzt gemeint hattest, Stu, mit diesem bildlichen Erzählen, also nicht wirklich von Stimmen und Erzähler her, sondern eigentlich wirklich nur Bildsprache. Das war jetzt so mein Ding, was ich hier aufgenotiert hatte. Also hast du mir das sozusagen vorweggenommen.
Tut mir leid.
Ja, alles gut.
Nee, eins für Stu. Also Stu bitte einmal ins Buch eintragen, kriegt eine Eins.
Ich meine, du musst ja, eine Sache muss man ja immer, glaube ich, ein bisschen noch mit dazu sagen, ist ja auch ein bisschen genreabhängig, glaube ich. Weil wenn du jetzt einen David Lynch-Film nimmst, sowas wie, keine Ahnung, du nimmst jetzt Lost Highway und vergleichst ihn irgendwie mit irgendwelchem Storytelling. Ja.
Aber das ist natürlich auch wieder so von der Form her eher so bei Lynch auch schwierig, weil das ist ja so, wenn man es so in der Filmästhetik und in so einer Historie sehen würde, ist das ja eher so Expressionismus. Das heißt, ich würde sagen, dass das Lost Highway vielleicht sogar ja noch relativ zugänglich ist für die Zuschauer und man den vielleicht noch verstehen kann, während es bei einem Film wie Mulholland Drive einem eigentlich unmöglich gemacht wird und man soll den eigentlich auch gar nicht verstehen, sondern man soll sich so an diesen Spielereien und an den Bildern erfreuen. Und das ist dann für mich sowas wie, zumindest im kleinen und vielleicht auch sogar noch im mainstreamigsten Bereich, ist das so Filmexpressionismus.
Was ich bei Independent interessant finde, gerade bei Blue Velvet, ist, dass der Film seine, ich nenne es mal Aussage, die ja schon in den ersten 30 Sekunden wirklich ganz klar offenbart, visuell, wenn du halt diese Vorstadt siehst, diese Idylle und dann geht die Kamera immer näher auf diesen Rasen zu und so geht er nach runter unter dem Rasen und dann erkennt man halt dieses Gewürm und ich glaube auch dieses abgeschnittene Ohr und damit ist ja die Aussage schon vollbracht, dass halt eben unter der Oberfläche eben das Böse oder das Verdorbene lauert. Das ist ja im Prinzip das, was Blue Velvet ja dann wirklich sehr ausgiebig dann zur Schau stellt.
Und das ist natürlich ganz spannend, weil Nolan ja in The Prestige ja ähnlich arbeitet. Auch da gibt es ja einen Schwenk am Anfang über eine Wiese oder über einen Acker von Hüten. Und der Charakter von Christian Bale sagt einmal nur, schauen Sie genau hin. Und damit ist eigentlich für den aufmerksamen Zuschauer völlig klar, wo die Reise hingeht. Bitte sieh genau hin und lass dich nicht von diesen magischen Tricks und von diesen kleinen Ablenkungen lass dich da nicht in die Irre führen, sondern guck einfach genau hin. Dann siehst du das schon.
Ja, was ja in dem Fall dann clever auch ist im Erzählstrang, also in der Erzählweise her von diesem Film. Es gibt aber auch andere Filme, die natürlich den Augenmerk auf eine bestimmte Person zeigen und man sieht dann auch den ganzen Film praktisch ihr Handeln oder der Person ihr Handeln und am Schluss geht es dann letztendlich um eine ganz andere Person. Beispiel hätte ich jetzt zum Beispiel von Zack Snyder diesen Sucker Punch, wo man ja ganze Zeit mit Emily Browning praktisch die Geschichte durchlebt und am Schluss ist ja eigentlich gar nicht sie, wo gerettet wird, sondern die, wo eigentlich so, sag ich mal, Nebenrolle die ganze Zeit war. Das gibt's ja auch, die Erzählweise. Ruhe, okay.
Aber du meinst jetzt nicht, dass der Twist am Ende ist, dass die Figur eine ganz andere ist oder sonstiges, sondern du meinst einfach, dass dann der Fokus von der eigentlichen Hauptfigur genommen wird und auf einen vermeintlichen Nebenakteur.
Richtig, es geht ja in dem Film geht es eigentlich ganz Zeit darum, dass Emily Browning, also ich weiß gar nicht, wie es in dem Film heißt, Baby Doll,
glaube ich.
Baby Doll war es, genau. Man erlebt ja ihr Leiden und wie sie ja versucht, von diesem Knast, was nicht, das war eher so ein Irrenheim. Ja, versucht sie ja zu entkommen und am Schluss kommt ja raus, dass sie ja es gar nicht schafft, sondern wirklich dann zu dieser Behandlung kommt und nur diese Abby, wie hieß sie nochmal? Ich hab's mit Namen, Abby Cornish
könnte sein, ja.
Ja, genau. Die ja eigentlich nur so der Nebenbuhler und dann am Schluss auch ihre Freundin war, die schafft es ja dann letztendlich raus, aber das Augenmerk war ja eigentlich dann auf ihr gelegen die ganze Zeit, also auf Emily Browning eigentlich gelegen. Und man erzählt ja die Geschichte aus ihrer Sicht oder mit ihr. Und am Schluss geht es ja dann eigentlich für die andere gut aus. Das war nur ein Beispiel.
Wobei da nochmal der Literatur-Heini jetzt kommt. Das ist natürlich auch wieder dem Medium Film geschuldet, weil so dieser Wechsel von Erzählperspektiven natürlich für uns als Zuschauer, wir haben so klassische Filmmittel wie Schnitt und wie Kameraperspektive und Aufblende, Ablende etc. Genau. Aber so diesen Wechsel haben wir von der jeweiligen Erzählfigur, dass wir die Perspektive wechseln, haben wir so ganz wenigen Fällen. Mir fällt Casino als Beispiel ein. Ne? Also da haben wir ja den Off-Kommentar von, ich glaube, drei Personen. Einmal von Sam Rothstein, also den Robert De Niro-Charakter, und dann haben wir aber auch noch den von Joe Pesci, da weiß ich den Figurennamen nicht.
Ricky Santoro.
Ricky Santoro. Und das Spannende ist ja, dass eine dieser Figuren gar nicht mehr am Ende des Films lebt. Das heißt, wir haben einen Off-Erzähler, der in der Perspektive seines eingeschränkten Blickes erzählt. Und am Ende des Films, zumindest oder ab einem gewissen Moment des Films, ist diese Erzählfigur natürlich einerseits nicht mehr da und andererseits ist auch die Stimme im Off nicht mehr da, was ich grandios von Scorsese gemacht finde.
Was ja auch ganz interessant ist, wenn ich dann hier mal American Beauty reinwerfe, wo der Film ja auch damit beginnt, dass Lester Burnham, also Kevin Spacey, glaube ich, in den ersten Satz schon sagt, dass er sterben wird. Und das baut natürlich auch so einen gewissen Grad an Unbehagen und auch Spannung auf, wenn man natürlich wissen will, was passiert denn da jetzt mit ihm. Das fällt mir jetzt auch spontan dazu ein.
Und ich glaube, dass gutes Storytelling dann auch dazu sorgt oder dafür sorgen kann, dass du das vergisst. Dass du also, hast eigentlich mit völlig offenen Karten gespielt am Anfang des Drehbuchs, am Anfang deines Films und sagst eigentlich völlig klar, diese Figur gibt es am Ende nicht mehr. Mhm. Aber du kriegst es trotzdem hin, dass der Zuschauer in dieser Figur investiert ist und dass er sich dafür interessiert, wie es weitergeht, und er vergisst es am Ende.
Mhm. Was mir dann auch noch einfällt, ist dieser Film Me, Earl and the Dying Girl. Ich weiß gerade den deutschen Titel nicht. Ich könnte aber bei Disney Plus gucken. Mhm. Und da geht es halt um einen jungen Mann, der sich befreundet mit einer jungen Dame, die halt unter Krebs leidet. Mhm. Und er beginnt halt die Geschichte damit, dass er sagt, keine Angst, sie hat's überlebt. Und dann, Achtung, Spoiler, sie stirbt halt. Und das fand ich aber ganz interessant, weil es wiegt einen tatsächlich so in Sicherheit, sodass dann halt dieser Todesmoment halt nochmal wuchtiger wirkt, der übrigens eine sehr, in Anführungszeichen, schöne Szene ist.
Okay.
Musst du echt mal rausfinden, wie der deutsche Titel heißt.
Ja.
Ich, Earl und das Mädchen. So, bitte.
Okay, Moment. Ich notiere mir dann.
Mich erinnert das.
Den hat der Onkel Stu damals im Kino geguckt und hat sehr stark geweint.
Echt? Hm. Ich brauche mal wieder was zum Weinen. Ich habe schon seit Jahrzehnten nicht mehr geweint.
Tatsächlich gibt es ja auch Storytelling-Filme, wo einem sehr nah ans Herz gehen. Da ich zum Beispiel, das kann ich jetzt von mir erzählen, Coco, kennt ihr mit Sicherheit alle, dieser Pixar-Film. Da war ich mit meiner Frau und meinen zwei Kindern in dem Film. Und also ich und meine zwei Jungs, die saßen da so im Klosenhals am Schluss. So kurz vorm Heulen. Und meine Frau, heult nicht. Die war da so richtig hart. Aber das ist dann so ein Film, der hat mir dann...
Guck mal, nicht mal die Emotionen lassen sie, Sam. Unfassbar.
Ja, das ist schlimm. Ja, aber der Film baut ja auch vom Erzählstrang, von der Story her, auch so auf, dass man am Schluss wirklich, ja, gefühlsmäßig schon involviert ist in dem Film. Also war es jedenfalls bei mir bei Coco.
Es ist ganz spannend, dass du auch Pixar erwähnst. Ich finde, Pixar-Filme sind so wirklich, was das Storytelling angeht, die machen das ganz, ganz klassisch. Nur, dass sie das immer mit natürlich einer interessanten oder mit einem interessanten Dreh machen. Ne? Jetzt hast du Coco erwähnt, jetzt haben wir Soul auch dabei. Mhm. Und Soul ist ja am Ende des Tages irgendwie in zwei Filmen in einem. Du hast da ja auch noch dieses wirklich klassische Body-Switch-Momentum drin, wo ich auch ehrlich gesagt sagen muss, da hat mich der Film fast verloren, weil ich dachte, das hätte ich jetzt, oder ich hätte das einfach nicht gebraucht. Mhm. Aber sonst ist Pixar, gerade was so emotionales Storytelling angeht, mit Sicherheit ganz weit vorne bei ganz vielen ihrer Filme. Ja. Ab. Ja. Als dieses Beispiel.
Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich Soul noch nicht gesehen habe. Also der ist auch noch auf meiner Watchliste, definitiv.
Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich finde die ersten 10 Minuten von Up großartig, aber danach lässt er halt echt nach, weil das ist am Anfang so grandios und sobald das Haus abhebt, finde ich, lässt er echt stark nach.
Okay.
Ja, was ich bei Up wirklich gern mag, was man auch als positives Storytelling irgendwie nehmen kann, das ist so die Art, wie am Anfang diese eine Montage da ist, wo seine Lebensgeschichte mehr oder weniger erzählt wird mit seiner Frau. Ich meine, das machen erwachsene Filme oft sehr, sehr viel schlechter und eben viel durch Dialoge, und das ist was bei dem ich komplett immer das Kotzen kriege, dass es einfach nur über die Dinge gesprochen wird, die damals passiert sind. Auf der anderen Seite kriege ich aber auch immer das Kotzen, wenn alles nur durch irgendwelche Flashbacks erzählt wird. Von dem her, ja.
Das hängt, glaube ich, auch ganz stark einfach von demjenigen ab, der es geschrieben hat. Mhm. Und dazu natürlich auch von der Performance, also der Schauspieler, der es dann rüberbringt. Also ich kann mich so an die klassischen Shane Black-Drehbücher erinnern, wo die vermeintlichen, muss aber Helden sagen, es sind ja fast immer Anti-Helden bei Shane Black, dass die immer so eine Backstory haben. Also Jimmy Dix in Last Boy Scout, der von Damon Wayans gespielt wird, der erzählt dann auch, als er von Bruce Willis vermöbelt wird, als er ihn beim Drogenkonsum erfischt, erzählt dann auch die Geschichte, warum es ihn überhaupt so dahin treibt und was so der Hintergrund des Ganzen ist. Also wenn wir so Momente haben, wie dass er immer auf Alex trinkt, ne, auf Alex den Steuerberater, und dann kommt halt die Nachfrage, hey, dein Steuerberater heißt Alex, und dann erzählt er auch, ohne dass es irgendwelche visuelle Tricks gibt, wo man also wirklich so klassisches ist quasi anti dem Motto Show, Don't Tell. Da wird halt nur getellt, da wird nur erzählt, aber es funktioniert bei Shane Black. Dann haben wir wieder das, doch mittlerweile muss man ja selbst als Fan sagen, bei Nolan funktioniert das halt sehr selten, weil der das nicht hinbekommt oder sagen wir mal selten hinbekommt, in wenigen Bildern das kurz mal zu erzählen, was er dann auch, anstatt dass das eine Figur erzählt. Das gipfelt dann bei Inception, den ich über alles immer noch liebe, aber es gipfelt dann in einer kompletten Figur, die eigentlich nur dazu da ist, um Exposition zu liefern und die nur dazu da ist, um Sachen zu erklären für den Zuschauer. Und das ist dann einfach bei so jemandem, der es eigentlich kann, glaube ich zumindest handwerklich, ist das total schade, das zu sehen, dass dieses Show, Don't Tell bei ihm einfach nicht gilt, sondern er versucht es immer über einen Dialog oder über eine Figurenrede zu erklären. Und das ist super schade.
Ich habe bei Nolan schon oft selber die Frage gestellt, ob jetzt Inception oder Interstellar, vielleicht auch Tenet, ob ich die einfach besser gefunden hätte, wenn sie diese Figuren oder diese Szenen einfach draußen gelassen hätten. Und durch, ja, keine Ahnung, irgendeine andere Art und Weise die Sachen zu erzählen. Ich weiß nicht, streckenweise finde ich, ist es überhaupt nötig, Dinge zu erzählen, die da von diesen Figuren erzählt werden, weißt du?
Also, du hast auch wieder mit Interstellar ja ein Beispiel genommen, wo man auch wirklich als, ne, ich sag's nochmal, hier ist ein Nolan-Fan, wo man natürlich selber beim dritten Sehen auch sagt, jetzt erklären sich gerade Wissenschaftler Wissenschaft.
Eben.
Da. Macht das Sinn? Also, na klar, man wird als Zuschauer, und das gebe ich ja Nolan immer, man wird immer mit an die Hand genommen. Das heißt, man kann nie am Ende sagen, boah, da bin ich aber jetzt aber ausgestiegen, das wurde mir irgendwie nicht gut genug erklärt, das habe ich nicht verstanden. Sondern man kann immer eher sagen, es wurde mir alles erklärt, ich habe es verstanden, ich fand nur die Machart halt nicht intelligent gelöst oder vermeintlich nicht so clever gelöst für einen Drehbuchschreiber. Das ist ja auch so ein bisschen das, was man Nolan mittlerweile vorwirft, ne? Also, Der ist bemüht philosophisch und er ist bemüht gekünstelt und ist es ja am Ende eigentlich gar nicht.
Ihr zwei wart ja jetzt, Stu und du, ihr wart ja jetzt in Dune.
Richtig.
Gutes Storytelling?
Es ist schwer.
Das ist wirklich eine schwere Frage.
Weil da hast du nämlich so einen
literarischen
Plotz halt eben als ja. Bäm und wir kommen jetzt...
Also der Film hat schon so Exposition-Ballast. Aber rückblickend muss ich sagen, dass er das relativ gut und organisch eingegliedert bekommt. Sodass ich nicht da diese 2,5 Stunden im Kino saß und mir dachte, oh, jetzt wird mir das auch noch erklärt. So war es jetzt nicht. Also der fand ich den schon, also Storytelling-mäßig schon gut. Und ich bin halt kein Experte in diesem Dune-Franchise.
Ja. Also es ging mir ja ähnlich, war ja total blank, was diesen Film angeht. Hab's gestern auch in unserem Podcast gesagt. Und mir war dadurch der Zugang natürlich total gut möglich. Und ich hatte nie das Gefühl, das ist jetzt so eine Figur, die einfach nur Exposition besorgt, sondern es haben halt immer Figuren besorgt, die dann auch für die Handlung wichtig waren. Und das hat auch die Handlung gleichzeitig vorangetrieben. Ich denke auch gleichzeitig immer wieder auch an Casino, wenn Scorsese so eine Sequenz nutzt, wo er die Mechanismen im Casino erklärt. Und die Bilder reichen eigentlich. Aber er legt noch einen Off-Kommentar drüber, weil es aber, sagen wir mal so, weil es geschickt geschnitten ist und weil es unterhaltsam mit Musik auch noch unterlegt ist, fällt dir eigentlich gar nicht auf, dass du anstatt einer Bild-Tonschere eine komplette, also eigentlich wäre eins von beiden ja überflüssig. Ja. Wenn es dir eine Figur erzählt, könntest du auch sagen, lass die Bilder weg oder lass die Bilder für sich sprechen, erklär vielleicht das mit zwei Symbolen oder sonstigen, aber es kriegt, als Scorsese kriegt es hin, dass man diesen Trick nicht gar nicht bemerkt, dass man sich so in dieser visuellen Inszenierung, wo wir auch wieder bei Visual Storytelling sind, du versuchst das zu durchschauen und du verlierst dich aber darin. Das kann er, wie ich auch sagen muss, mit so einem Bilderrausch fast wie kein zweiter, auch in seinem hohen Alter, nehmen wir mal den Irishman raus.
Den mochte ich
also sehr gern. Ich habe Irishman
auch. Mochte den auch, aber der ist halt anders.
Ja. Ja. Wobei, war das, welcher Scorsese-Film mir da wirklich wieder gezeigt hat, wie großartig der Mann ist in Erzählung, ist sein Silence, der ja leider sehr untergegangen ist, den ich aber wahrscheinlich mit für einen der besten Scorsese-Filme meiner Zeiten halte. Da wird das auch sehr schön verwoben. Diese Sicht des Zuschauers und dann nochmal diese subjektive, objektive Perspektive, je nachdem, der einzelnen Hauptfiguren.
Mhm. Den kenne ich leider nicht.
So, ich wollte euch nicht unterbrechen, als ihr gerade so schön im Redefluss war, aber wir hatten ja kurz das Thema Rückblenden und wie ich weiß, dass ich ja bei euch, also ich war ja bei euch im Telehorst zu Gast und da hatten wir es ja bei Misery das gleiche Thema, Rückblende. Dich hat es ja gestört, Max, dass man am Anfang diese Rückblende sieht mit diesem Agenten oder Rechtsanwalt, ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Und da hast du ja damals gesagt, dass diese Rückblende für dich schon was für den Film so weggenommen hatte. Du hättest diese Rückblende nicht gebraucht. Erinnerst dich noch? Schwer, ne?
Ja, ich bin ein bisschen mein Gehirn. Aber ja, ich glaube, ich weiß auch, was du da anspielst. Es ist diese Szene, als James Caan mit seinem Agenten irgendwie über sein vorheriges Schaffen, glaube ich, spricht, oder?
Ja, genau. Wo du ja dann noch gemeint hattest, das hättest du für den Film eigentlich überhaupt nicht gebraucht, weil es ergibt sich ja in dem Film daraus, dass er den Buch oder diese Reihe, wo er schreibt, zugrunde legen will, also aufhören will damit. Und dafür hätte man die Rückblende eigentlich gar nicht gebraucht.
Ich habe immer ein riesiges Problem, wenn Leute einfach einen Dialog führen über Dinge, die sie beide schon wissen.
Also, genau. Da, als würde jemand sagen, ich drücke jetzt auf den Knopf, ich rufe den Fahrstuhl.
Ja.
So, der Fahrstuhl kommt, ich gehe jetzt rein in den Fahrstuhl, dann siehst du, wie er reinläuft in den Fahrstuhl. Also so dieses
Kommentieren. Das ist aber das Sendekonzept vom dritten Programm bei ganz vielen Sachen. Ne? Also ich gehe jetzt mal rüber zum Herd, ich gehe jetzt mal rüber.
Ja.
Und da wollen wir mal sehen, was der Reinhold für uns gebrutzelt hat. Hallo Reinhold.
Richtig.
Ich habe da mal was vorbereitet.
Das ist natürlich dann ein schlechtes Storytelling, da hast du vollkommen recht.
Ja. Aber
was mir so als allgemeiner Trend beim Storytelling total auf die Nerven geht, weil wir ja auch ein bisschen auf die Schattenseiten dieses Themas gucken wollen, ist, dass man mittlerweile versucht, so mit diesen ganz billigen Abhaktricks auf den Weg zu bringen. Du nimmst eine Sequenz, da siehst du etwas, was die Hauptfigur beobachtet oder tut, dann machst du eine schwarze Abblende 10 Jahre später oder 20 Jahre später oder auch nur ein halbes Jahr später und dann weißt du schon, es gibt sowieso am Ende ein Callback zu dieser Szene. Ja. Entweder ist es sogar so, dass der gesamte zweite Akt dadurch bestritten wird oder im dritten Akt kommt das nochmal raus. Und das geht mir mittlerweile total auf die Nerven, weil das ist so wirklich schlecht erzählt.
Ja, da gehe ich voll mit dir mit. Ich finde es sogar dann noch schlimmer, wenn es nicht heißt, nach dem Schnitt 20 Minuten oder 2 Jahre später, sondern es heißt 5 Minuten früher. Warum jetzt? Ja, aber ich gebe dir da recht, ja, das stört mich heutzutage auch so ein bisschen.
Ja, gut. Es ist aber alles erlaubt. Wir sind im Zeitalter, da werden streckenweise YouTube-Filme auch.
Ich glaube, daran lag es auch für mich, dass der Suicide Squad echt Probleme im Flow hatte.
Ja, genau. Das ist das Musterbeispiel, wo ich da jetzt gemeint hatte, damit zum Beispiel, ja. Ja, wo wir dann schon beim Schnitt sind, findet ihr, dass Schnitt den Storytelling stören kann oder meistens vielleicht auch hilft, weil wir ja gerade Schnitt angesprochen hatten.
Es ist, glaube ich, wie Musik und Kamera auch. Es kann helfen, es kann auch nicht helfen. Es kann auch ein Meilchen stellen.
Da kommt es dann wahrscheinlich auch wieder auf den Film selber drauf an, ne? In welche Richtung der Film geht.
Ja. Also da kann man ja auch wieder jetzt den anderen Suicide Squad als Beispiel nehmen. Also den von 2016, glaube ich, war es, wo der Schnitt halt wirklich desaströs war. Und ich bin ja jemand, dem sowas bei der Erstsichtung fallen einem so Film, also fällt mir ein Filmfehler nie wirklich auf. Also ich brauche dafür schon jemand, der mir sagt, guck mal da, da ist was falsch, oder aber nach der dritten oder vierten Sichtung, durch Zufall. Aber da ist mir schon bei der Erstsichtung halt aufgefallen, dass da einiges nicht stimmt, dass da Sachen nicht an dem Platz sind, wo sie sein sollten. Und das waren ganz klare Schnittfehler. Und das wirkt sich dann auch auf den Flow der Geschichte auf, wenn du dann plötzlich in deinem Gehirn irgendwie so ja so Platz freiräumen musst, damit dein Hirn verarbeiten kann, da ist doch irgendwas falsch. Ich habe zum Beispiel jahrelang immer überlegt, was stört mich an dieser Verfolgungsjagd in Christopher Nolans The Dark Knight? Toller Film, gar keine Frage. Aber es gibt diese Verfolgungsjagd zwischen dem Joker und ihm, wo er dieses Bat-Motorrad fährt. Und ich fand's immer okay, aber nie richtig geil, diese Sequenz. Und dann bin ich durch ein YouTube-Video darauf aufmerksam geworden. Das ist halt echt scheiße geschnitten. Also der kommt da, der fährt irgendwo rein und kommt irgendwo raus, was nicht möglich ist. Und ich glaube tatsächlich, dass es bei mir zumindest unterbewusst da irgendwie so ein Schalter umgeworfen hat, so nach dem Motto so,
Das ist ja aber auch bei Nolan auch gerade in der Batman-Reihe der große Vorwurf, dass der keine Action inszenieren kann. Ne? Also
kann er auch nicht.
Kämpfe, die sind total ungriffig. Und er hat nun wirklich in allen drei Teilen ja einen tollen Kameramann mit Wally Pfister dabei. Und zu Suicide Squad finde ich noch, also zu Ayers, in Anführungsstrichen Ayers Suicide Squad, muss man auch dazu wissen, dass das Trailer-Team den Film geschnitten hat. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, ob ich einen zweieinhalbminütigen Trailer schneide, der das Publikum lustig bzw. lecker machen soll auf den Film, oder ich schneide einen ganzen Film wie einen Trailer. Das merkst du dann halt auch in Suicide Squad, weil du das Gefühl hast, 30 Sekunden das Lied, zwei Dialoge, nächstes Lied. Also im Trailer ist das ja manchmal ähnlich. Also das ist ein
Music bei Spotify.
Alles, was aus der Playlist. Alles, was aus der Playlist ist. Das ist ein super Beispiel, um zu zeigen, wie Schnitt einen Film auch echt ruinieren kann. Heutzutage gucken wir beim Schnitt ja häufig auf die Action-Szenen und gucken immer, Mensch, also ist das zerschnitten, um klar zu machen und um ein bisschen zu kaschieren, wo ist der Schauspieler im Einsatz und wo das Double? Und wir feiern dann natürlich so diese John Wicks und diese The Raids, wo viel am Stück gezeigt wird, wo wir also dieses Storytelling gar nicht so sehr im Vordergrund haben, sondern wirklich das Visuelle.
Wobei, mir fällt jetzt eigentlich auch kein
wirklich... Entschuldigung.
Ich habe vor einiger Zeit einen sehr schönen Film auf Mubi gesehen, First Cow, der einen ganz super tollen Schnitt hat. Also der Film fängt in der Jetztzeit an und wir sehen eine junge Frau, die mit ihrem Hund spazieren geht und dann irgendwo an einem Waldgebiet einen Knochen erblickt und den ausgräbt und damit einige Zeit verbringt. Und dann schneidet der Film dann in die Vergangenheit und der braucht aber dann keine Bauchbinde, wo dann steht irgendwie 100 Jahre früher, sondern allein dieser Schnitt suggeriert hier sofort, okay, das ist jetzt die Vergangenheit. Also du siehst den Knochen da und dann gibt es diesen Schnitt und dann siehst du halt einfach so alte Schuhe im Gras stehen und einen Typen, der halt diese Pilze pflückt. Und du weißt sofort, okay, hier ist gerade ein Zeitsprung. Den fand ich ganz hervorragend, diesen Schnitt, wie den ganzen Film übrigens auch.
Okay. Das ist auch ein Punkt, den heute irgendwie Filmemacher vergessen. Das ist so dieses Motto, dump it down und sorg bitte auch dafür, dass die Leute sich in Anführungsstrichen, ich habe das glaube ich schon 10-mal bei Telestammtischaufzeichnung gesagt, ich mag ja diese Formulierung nicht, der Film hat mich abgeholt, weil ich muss nicht abgeholt werden von dem Film. Aber dieses Abholen ist genau das,
was du gerade sagst. Das ist meine Lieblingsformulierung.
Ja, ich finde das ganz schlimm. Der Film hat mich nicht abgeholt. Oder der Film hat mich total gut abgeholt. Und der Film holt einen mittlerweile ja immer auf jeden Fall sicherheitshalber an der Bushaltestelle ab, nämlich mit diesen Bauchbinden. 100 Jahre früher. Chicago. Fahrt über die, oder am besten noch Golden Gate Bridge einfangen.
Ja.
Schnitt San Francisco. Wo ich dann denke, ja, das kann ich mir doch, also das weiß ich doch selber, das kriege ich doch durch den Schnitt quasi schon mit. Da brauche ich doch diese Bauchbinde nicht.
Was wird Fincher nie machen?
Ärgerlich übrigens.
Ich habe dich gerade nicht verstanden, Max. Das
wird der Fincher nie machen, habe ich gesagt.
Ach so.
Nee, zum Beispiel, ne? Also, und es gibt ja auch genug Leute, ich denke ja immer so an Lost, wo man so den Zuschauer so gar nicht an die Hand genommen hat, sondern einfach mal gesagt hat, so, nächster Schauplatz, fertig, weil so ein Establishment-Shot einfach fehlt. Und du kriegst das heutzutage, du kriegst bei Marvel-Filmen immer einen Establishment-Shot, der ist fast immer aus dem Rechner und du kriegst trotzdem noch, mittlerweile, ja, wenn ich so an Black Widow auch denke, solche Bildschirmeinblenden, wo es gerade ist und du denkst, ja, ich verstehe das. Ich glaube, ich weiß sogar, wo die sind. Ich brauche das nicht. Und das finde ich so, neben dem von mir schon angesprochenen Ärgernis.
Ich muss da immer an Kentucky Fried Movie denken, wenn sie die Freiheitsstatue einblenden und dann schreiben Hongkong.
Ja, das hat sich ja auch irgendwann durch einen bestimmten Marvel-Film etabliert mit diesen großen Buchstaben. Das war ja bei den alten Marvel-Filmen nicht so. Ich glaube, das hat dann angefangen mit, wo es dann angefangen hat hier mit Thanos und sowas. Aber ich weiß nicht mehr genau.
Das war schon bei Civil War, das Ding.
Oder Civil War war es, genau.
Weiß ich ich finde das aber, um es mal aus einem stilistischen Standpunkt zu sehen, ich finde das eigentlich ganz schön. Also so allein von der Stilistik. Ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn da so ein bisschen mehr getan wird, als jetzt mit Schriftgröße 12 und Font Areal hinzuschreiben, Duisburg 12 Jahre später.
Richtig, aber wenn ich Las Vegas sehe, brauche ich nicht noch groß drüber
gewinnen. Ja, das ist, haben, genau. Das ist klar. Das ist klar. Also,
auch oder wenn, wie du schon gesagt hast, du siehst die Freiheitsstatue und dann kann ich mir denken, wo steht die Freiheitsstatue? Die steht mit Sicherheit irgendwo in Japan, genau. Also, ja, ich verstehe du, Timo
in dieser Hinsicht. An verschiedenen Orten stehen. Das Oktoberfest ist dieses Jahr auch in Dubai.
Ja, okay. Es steht sogar in Japan eine kleine Version von der Freiheitsstatue.
In Japan steht schon alles
eine kleine Version, oder?
In Japan steht sogar eine kleine Version von Max.
Ach so, okay. Echt?
Habe ich nie noch mehr laut.
Gut. Ich habe noch eine kleine Geschichte aus meiner Jugend wegen Schnitt, aber das hat jetzt wegen Storytelling in anderer Hinsicht zu tun. Ich habe damals als junger Spritzer, wollte ich sagen, als junger Spund.
Als junger Spritzer. Die Porno-Karriere von Sam.
Nein, ich hatte damals Predator zum ersten Mal im Free-TV gesehen und er war übelst geschnitten. Und ich dachte immer, weil die Schnitte dermaßen groß waren, du siehst zum Beispiel den einen Herrn mit zwei Miniguns oder zwei Maschinenpistolen so schießen und dann gibt es einen Schnitt und dann schreit er nur noch und hat einen. Und ich so, du Idiot, warum? Du hast doch zwei, schieß doch weiter. Bis ich Jahre später die Uncut-Version gesehen habe und dann gemerkt habe, okay, der kriegt den Arm abgeschossen, deswegen kann der nicht mit zwei weiterschießen. Aber das ist ja auch schon eine Art von Storytelling.
Das ist kein Grund für mich.
Also, ja, aber das, wenn die Schnitte bei so einer Cut-Version falsch gesetzt sind, kann es der Storytelling ja auch stören. Das wollte ich damit sagen.
Ja, das ist auch mein größter Grund, immer gerne Uncut zu gucken. Ich bin gar nicht so der Gore-Hound, sondern ich will das verstehen können. Und wenn ich da irgendwie das, was du auch bei Predator sagst, Last Boy Scout fällt mir auch wieder dabei ein, den habe ich auch zum ersten Mal im Free-TV gesehen. Du denkst so, Was ist denn jetzt, wie ist denn jetzt, was ist denn jetzt passiert? Da ist ein Schnitt und die haben sich gerade noch geprügelt und auf einmal kommt da eine neue Figur rein und man denkt, hä, was ist denn passiert? Das versteht man ja manchmal gar nicht.
Also, richtig, oder du fährst irgendwann später im Film, Person XY ist gestorben durch den und den und du so, hä, das habe ich gar nicht mitbekommen. Habe ich da kurz geblinzelt? Oder genau. Und das ist so, das, was ich jetzt meine, Durchschnitt fehlt Storytelling.
Ja, also für mich das Paradebeispiel ist Hitcher, der Highway Killer, den ich auch das erste Mal in der, glaube ich, FSK 16-Fassung gesehen habe. Der war damals auch im Index. Und da war es auch so, wo ich mir damals schon dachte, das ist seltsam. Dieses Finale kommt so plötzlich, als da, also was ist da passiert? Und dann Jahre später, dank der DVD und einem Österreicher Import oder Export, wusste ich dann endlich, was da noch gefehlt hat. Ja, aber mir geht's auch so. Also ich würde mich jetzt nicht als Gorehound bezeichnen, aber ich möchte schon immer irgendwie das volle Erlebnis haben. Also genau so, wie es der Regisseur als Künstler oder Künstlerin halt vorgehabt hat, mir zu zeigen. Deswegen, also ich gucke mittlerweile keinen Fernseher, weil ich ein verkappter Scheiß-Hipster geworden bin. Aber damals war es auch so, ich wusste, okay, der Film ist FSK 16 und läuft um 20.15 Uhr pro 7, gucke ich mir nicht an.
Genau.
Ich würde gerne noch einen Aspekt reinbringen, um das Thema abzubinden. Dieses Visual Storytelling und Schnitt in Verbindung ist ja mittlerweile auch so ein Gimmick geworden, um Themen vermeintlich so zu präsentieren, wie man das nicht präsentieren konnte bisher. Also 1917 von Sam Mendes beispielsweise, wo das Konzept eigentlich den Film mehr bestimmt als die Story selber. Ich muss das nur aus meiner Erinnerung sagen. Ich dachte, 1917 wird der für mich das visuelle Ereignis. Und ich war am Ende so, dass ich dachte, ja, das Gimmick ist schon cool. Also dieses vermeintliche One-Take oder One-Shot-Ding. Aber du hast auch das Gefühl, dass der Film sich natürlich auch diese Spirenzien und sich darin auch sehr, sehr technisch suhlt, während er erzählerisch vom Storytelling eigentlich gar nicht so viel erzählen kann und auch gar nicht so die erzählerische Power hat. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Ich war war nicht groß enttäuscht damals von 1917, aber ich dachte schon so, okay, hatte ich mir irgendwie auch gerade vom Storytelling mehr erwartet.
Wenn wir jetzt dann, wir haben ja eine kleine Rubrik, wo wir dann noch ein paar Trailer zeigen. Ja. Favorit, meine Katze. Liebe Liebe.
Einfach töten.
Einfach töten.
Tipps. Beachte mich.
Tipps beachte aus mich. Eins. Ja, was jetzt da, was du mit dem Gimmick angesprochen hast, das ist mein böses, meine schlechte, jetzt kommen sie weg, komm.
Schmeiß sie doch einfach weg.
Ist mein schlechtes Beispiel.
Da geht's. Vielleicht meldet sich Peter bei mir.
Gut, da kommen wir ja gleich. Kommen wir ja gleich drauf, auf die guten und die schlechten Beispiele. Bevor wir die dann aber machen, hätte ich noch einen Punkt. Wie seht ihr denn Storytelling bei Filmen wie The Sixth Sense oder Das geheime Fenster, wo im Prinzip, wenn man das Ende weiß, die Geschichte aufgelöst worden ist und beim Zweitsichtung oder bei einer Drittsichtung man gar nicht mehr so dran sitzt wie bei der Erstsichtung?
Also ich bin ja jemand, der The Sixth Sense immer verteidigt, weil ich finde, dass der Film natürlich hat seinen großen Twist und ich war einer der Freudigen, die damals wirklich im Kino saß und nichts wussten, was da passiert. Aber ich finde, dass der Film auch danach funktioniert und zwar nicht unbedingt vielleicht als Horrorfilm oder als Twistfilm, sondern halt wirklich als Drama, weil es hier auch wirklich um einsamen Jungen geht. Und ich finde es immer ein bisschen schade, dass alle Leute, oder was alle Leute ist jetzt auch übertrieben, aber sehr viele diesen Film einmal immer nur wieder reduzieren auf ihren Twist. Das haben ja ganz viele Filme, die werden nur reduziert auf den Twist. Fight Club wird nur reduziert auf, oh guck mal, er ist Tyler Durden und etc. pp. Und ich finde, bei ein paar Filmen ist es wirklich so, dass wenn du den Twist weißt, ist es so ein bisschen so, okay, also würde mir jetzt spontan einfallen, Lucky Number 11 oder die üblichen Verdächtigen. Wenn du da halt den Twist weißt, ist es halt so, okay, du musst ihn nie wieder gucken, außer vielleicht, um hier und da noch so ein paar Hinweise zu entdecken. Aber bei The Sixth Sense, finde ich, der funktioniert für mich auch mit dem Wissen des Twists. Also ich bin, wie gesagt, sehr dankbar, dass ich damals im Kino saß und dachte, was? Mhm. Er ist ein Geist? Und bei der Zweitsichtung hat man natürlich genau geguckt, so, oh, guck mal, sie redet ja gar nicht mit ihm. Ach, die war gar nicht sauer, die hat nicht gesehen. Aber danach, finde ich, wenn man sich darauf einlässt, ist das ein richtig schönes Drama.
Das liegt ja auch ein bisschen an Shyamalan selber, ne? Weil er aus diesem Twist-Ding ein Gimmick gemacht hat und das am Ende jetzt ja auch bei seinem letzten Film Old ihm ja auch ein bisschen das Genick bricht, weil jeder darauf wartet, was ist denn jetzt, also wie geht's denn jetzt aus? Mhm. Und weil wir auch über Storytelling sprechen wollen, nun ist ja Shyamalan vom Visuellen her ein toller Regisseur. Was er aber gar nicht kann, sind Dialoge schreiben. Mhm. Da müsste er dringend mal jemanden haben, der ihm hilft. Mhm. Ganz dringend.
Oder halt eben die richtigen Darsteller. Also welche Szene mich bei The Sixth Sense immer noch beeindruckt ist, wenn Toni Collette irgendwie Wunden sieht auf dem Körper ihres Sohnes und der von der Party wiedergekommen ist und sie ruft die Mutter an und du hast sie vorher kennengelernt, diese Toni Collette-Figur, so als ja, etwas zurückhaltend, liebevoll, aber total überfordert. Und sie redet halt mit dieser Mutter am Telefon. Und das Erste, was sie sagt nach Hallo ist, wenn ihr Sohn noch mal meinen Sohn anfasst, dann breche ich ihn im Arm. Großartige Szene.
Toni Collette ist mit die einzige Person, die für mich komplette Exposition durch Dialog macht.
Ja.
Ja. Ja, gut, was zu Sixth Sense sagen wollte, ist halt, ich bin da eigentlich schon bei dir, hast du. Aber ich, also gerade bei der Zweit- oder Drittsichtung ist mir das dann halt mehr aufgefallen, dass sie zum Beispiel in dem Restaurant ja beieinander sitzen und sie reden gar miteinander und hantieren, ist das falsche Wort. Wie sagt man, also
interagieren.
Interagieren, genau. Interagieren ja nicht miteinander. Mhm. Und das ist halt dann bei der Zweitsichtung mehr aufgefallen wie bei der Erstsichtung. Trotzdem, ich habe ihn jetzt letztens erst wieder geschaut, nach langer, langer Zeit. Und ich war aber auch wieder voll drin in dem Film. Also der funktioniert auch nach dem zweiten, dritten, vierten Mal schauen.
Und ich würde auch Stu ein bisschen widersprechen, weil Fight Club nur auf den Twist zu reduzieren, ja, das ist ein großer Punkt des Films, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass er nach dieser Offenbarung des Twists ja auch noch ein bisschen weitergeht und noch was zu erzählen hat. Und der Film an sich ja auch noch so diesen Randaspekt, dass er so ein bisschen so auch schon westlichen Kapitalismus und Kommerzialisierung und wir sind eigentlich alle in so einem Einheitsbrei, wir bestellen uns alle bei IKEA die gleiche Bude, die wir auch im Katalog sehen. Das ist ja schon auch so ein bisschen Gesellschaftskritik dabei. Plus dann natürlich noch, die hauen sich auf die Glocke und das ist auch relativ explizit. Aber ansonsten mich bei Sixth Sense bin ich auch voll, weißt du. Also den kann man wirklich mehrmals schauen und nicht nur nach dem Motto, wo ist jetzt der, ach guck mal da, sondern auch so, was ist das für ein tolles Drama auch und was ist das für eine grandiose Performance auch von Haley Joel Osment. Also hat der Film wirklich viel zu bieten. Aber wie gesagt, Shyamalan hat da irgendwie sich selbst ans Bein gepullert, also, muss man so im Nachhinein sagen.
Ich muss kurz richtig stellen, ich bin großer Fight Club-Fan. Also ich, für mich ist es ähnlich wie Six, das ist auch ein Film, der, wenn du den Twist kennst, auch nochmal richtig gut funktioniert. Ne?
Gut, haben wir die Diskussion abgeschlossen. Würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren Beispielen. Wie machen wir es? Max, machen wir jeder sein positives Beispiel nacheinander oder machen wir immer abwechselnd?
Och, das ist mir eigentlich egal.
Wurscht.
Wurscht. Das ist mir wirklich wurscht. Ihr müsst mir bloß sagen, welcher Film eingespielt werden soll.
Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit Timo sein Vorzeigebeispiel an.
Ja, sehr gerne. Also man hätte ja 1000 Beispiele nehmen können von Filmen, die man gerne mag und die auch, wie ich finde, gut erzählt sind. Ich habe mich dann für einen relativ aktuellen, in Anführungsstrichen aktuellen Film entschieden, nämlich für Parasite. Den finde ich, und das, der macht mir vor allen Dingen Storytelling-mäßig sehr großen Spaß, weil er entgegen noch vieler meiner sonstigen Filme, Stichwort Nolan, von den Figuren ja erzählt wird, nämlich durch das Verhalten von Figuren und durch die Handlung, die sie tätigen und die ausgelöst werden und die wieder was Neues auslösen. Und natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle auch so ein, in Anführungsstrichen, so eine Art Drehbuchkniff. Und da sind, wie ich finde, auch gravierende Wendungen drin. Und das macht so unheimlich Spaß, das zu sehen. Und das ist gleichzeitig trotzdem, wie ich finde, ein visuell wie auch dialoglastig erzähltes Storytelling, was ich mir richtig, also ich bin bei solchen Hype-Sachen immer sehr, sehr vorsichtig und denke immer, na, das müssen wir uns erstmal selber anschauen, bevor wir da diesen ganzen Oscar-Hype und dieses, bester Film und bester Ausland oder erster, bester Film aus dem Ausland und so weiter. Mhm. Und ich habe den dann gesehen und dachte, boah, der ist wirklich, also visuell erzählt ist der grandios und auch inhaltlich erzählt fand ich den wirklich, wirklich richtig, richtig toll.
Ja, und da bin ich eigentlich voll bei dir, weil bei mir ist es genauso, wenn ich was höre, der wird gehypt und so, mache ich immer erst so einen Rückzieher. Das war damals bei Game of Thrones genauso bei mir, wo ich, da gab es diesen riesen Hype und diese Serien, da habe ich gemacht, okay, dann werde ich sie mir nicht anschauen, weil dann werde ich nur enttäuscht. So. Und so war das ähnlich jetzt bei dem Film genauso. Ich habe den Hype mitbekommen, dann die Oscar-Verleihung auch mitbekommen, dass der halt einen Oscar bekommen hat oder mehrere sogar.
Einige.
Einige, genau. Und dachte mir dann beim Trailer schauen, vielleicht schaue ich doch mal rein. So, und habe mir dann angeschaut und war richtig begeistert. Auch mit diesen ganzen Kritiken, wo der Film ja auch anspricht, so Gesellschaftskritik, wie arm, reich wieder und so. Also er hat richtig viel Spaß gemacht. Und dann auch mit dem Twist am Schluss, genial. Also er hat mir richtig gut gefallen. Da gebe ich dir recht. Max, du guckst der, so
der
kritisch.
Ist, der, für mich ist Parasite mit das Perfekteste, was in den letzten 10 Jahren erzählt worden ist. Vor allem, was ich bei Parasite einfach liebe, ist dieses, dass du den Film keinem einzigen Genre zuordnen kannst, der sehr viele Dinge bedient, die sehr übergreifend sind. Ich bin da streckenweise auch, keine Ahnung, mal so davon ausgegangen, vielleicht wird das jetzt irgendein Horrorfilm oder sowas, ein klassischer. Mhm. Nee, der er ist von der ersten bis zur letzten Minute sehr spannend und ich finde, das ist auch immer ein Gütesiegel für einen Film, wenn ich einfach im Kino sitze und mehr oder weniger aufhöre zu kapieren, dass ich jetzt gerade Popcorn in mich reinschaufle. Ich liebe Parasite.
Okay. Stu, wie sieht es bei dir aus?
Ich finde, Parasite ist der abgrundtief schlimmste Film der letzten 20 Jahre. Nee, Quatsch, ist großartig. aber der Regisseur allgemein ist dieser Bong Joon-ho. Der hat mich schon vorher halt mehrfach abgeholt mit Mava oder ich liebe auch seinen Snowpiercer. Mhm. Den hätte ich fast auch jetzt genommen bei mir. Aber ja, großartiger Film.
Ja, ist richtig. Hat einer von euch die Schwarz-Weiß-Version von dem Film gesehen?
Bisher nicht.
Ja, den möchte ich mir unbedingt auch anschauen in Schwarz-Weiß, weil da soll er irgendwie noch ein bisschen stärker wirken, habe ich gelesen. Ich habe es ja selber noch nicht gesehen. von euch niemand was gehört darüber? Okay, okay.
Mal ein, zwei Bilder gesehen, aber das war es dann schon.
Okay.
Das ist die Überleitung fürs Du's Film, ne?
Ja. Richtig. Dann nehmen wir das gerade als Überleitung.
Stu, oder? Ja, ich nehme ein bisschen Silberspray und besprühe meinen Mund und führe euch nach Valhalla. Ich habe mir nämlich Mad Max Fury Road ausgewählt. Wer mich nicht kennt, das ist einer meiner Lieblings-Action-Filme, Lieblingsfilme der letzten 20 Jahre. Ich habe keinen Film in den letzten Jahren so häufig im Kino gesehen wie diesen. Ich habe jeden Moment genossen.
Sag mal, wie häufig hast du ihn im Kino gesehen?
Ich glaube 6 oder 7 Mal.
Was?
Ja, also das erste Mal, also wahre Geschichte, ich habe den zum ersten Mal halt in der Presseaufführung geguckt und die war abends am Vortag des offiziellen Starttages. Mhm. So, und ich bin dann irgendwie um 10:30 aus dem Pressekino gekommen, bin den Fahrstuhl runter an die Kinokasse und habe mir für den nächsten Tag halt gleich eine Karte geholt.
Mhm.
So, und habe dann halt auch zig Leuten gesagt, du musst diesen Film gucken und wenn du den guckst, dann sag Bescheid, dann komme ich mit. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich diesen Film sehr häufig gesehen habe und das ist einer der Filme, ähnlich jetzt wie Dune, wo ich sage, den kann man halt schon zu Hause gucken, aber dann hat man ihn nicht erlebt. Aber es geht jetzt hier um den Schnitt oder um den Schnitt oder Storytelling und was dieser Film famos macht, ist wirklich diese Geschichte. Und ich weiß, diese Geschichte ist sehr einfach, sie ist nicht komplex, aber dieser Film, und das stimmt wirklich, funktioniert ohne ein einziges Wort. Also es wird natürlich im Film gesprochen, es wird gegrunzt, geschrien, aber man kann diesen Film gucken, ohne ein gesprochenes Wort zu hören und versteht, was passiert.
Ja, richtig.
Und dann so Kleinigkeiten. Die Action ist, da müssen wir nicht drüber reden, ist famos. Also ich bin ein bisschen sauer auf diesen Film, weil ich glaube, er hat mir für lange Zeit Action vergrätzt, weil man sieht einen Actionfilm, das ist ganz gut, aber man denkt sich immer so, es ist schon nicht für... Ja, das ist, ne?
Ja, ja,
und auch so Kleinigkeiten. Also es gibt auf YouTube zig Essays darüber, wie das Visual Storytelling funktioniert bei dem Film. Aber es ist so perfekt ausgearbeitet. Alles baut aufeinander auf. Es ist großartig. Und deswegen ganz klar, die Geschichte ist natürlich nicht komplex. Die ist sehr einfach. Im Prinzip ist es einfach so, fahr von A nach B und von B nach A. Aber wie es gemacht wird, ist großartig und ist, also als ich den damals geguckt habe, war es wirklich so, ich saß auf dem Rand meines Kinosessels. Ich war so voller Dopamin und Adrenalin. Ich habe selten mich so glücklich und erfüllt gefühlt, als ich ein Kino verlassen habe wie da. Mhm. Und ja, also ich kann jetzt hier noch weiter Superlativen um mich werfen, aber für mich ist Mad Max wirklich ein erzählerisch auch formidables Stück kinematografische Energie. Fertig.
Das ist verständlich.
Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu.
Vor allem der Satz mit dem, dass man kein Wort hören muss, dass nichts gesprochen werden muss, das trifft bei Parasite beispielsweise auch zu. Ich habe jetzt leider bei Mad Max nicht so ganz den Schnitt im Kopf. Bei Parasite ist er mir sehr präsent, dass er halt saugut ist. Und aber ich meine, was halt tatsächlich stimmt, ist dieses, du wirst bei Mad Max, und ich bin wirklich nie, ich mag kein Action-Kino an sich, aber da bist du halt in einem komplett anderen, das ist irgendwie so die Champions League der Champions League.
Ja, also was beim Schnitt halt interessant ist, bei Mad Max ist, dass sie dieses Center-Framing nutzen. Das heißt, das, was in dieser Szene jetzt oder diesem einen Bild wirklich wichtig ist, ist in der Mitte des Bildes. Ja. Und so ist es halt, dass du auch nie den Überblick verlierst. Ja. Also ganz ehrlich, nach Mad Max war es so, dass ich wirklich mir schlecht wurde, wenn ich so Wackelkamera-Action-Kino sehe. Also wenn dann Liam Neeson in Tekken 49 dann irgendwie gegen 6 Leute kämpft und du fragst dich nur, was passiert da gerade? Deswegen, ja, also Mad Max, nur Liebe für diesen Film. Und es 2024 kommt jetzt das Prequel Furiosa. Bin gespannt drauf. Aber selbst wenn der Film scheiße sein sollte, ist egal. Mad Max: Fury Road ist geil.
Das ist wieder von Herrn Miller.
Ja, wieder von Herrn Miller, und er hat auch wieder alle seine Leute mit an Bord. Auch diesen Kameramann John Seal, der für Fury Road extra aus der Rente gekommen ist.
Und jetzt kommt er extra aus der, keine Ahnung.
Und übrigens gleich noch ein kleiner Funfact: Geschnitten wurde Fury Road von der Ehefrau von George Miller. Weil George Miller mal gesagt hat, dass Frauen seines Erachtens fürs Schneiden besser geeignet sind.
Okay. Deswegen hat ja Scorsese auch die Frau, wie heißt
Thelma sie? Schumacher.
Ja, Schumacher. Schumacher, genau.
Ja.
Eine Göttin.
Ja. Hat die Tarantino auch genutzt, ja, ne?
Das weiß ich nicht. Tarantino hat auf jeden Fall, glaube ich, die
Sally Menke hatte der.
Katerin oder die Editorin von Hereditary geklaut für seinen neuen Film. Für Dingsbums Hollywood, bla bla.
Once Upon a Time in Hollywood.
Und das war jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass er nicht für einen Schnitt nominiert wurde für die Oscars. Also.
Nee, war schon.
Okay. Gut, so Mad Max, das muss man halt auch sagen, das sind halt super Schauspieler, die halt auch ihr Nichts sagen, also auch nur durch Mimiken sehr stark präsent sind. Also der Hauptdarsteller, wo Mad Max spielt, wie gesagt, Namen und ich sind keine Freunde.
Tom Hardy.
Tom Hardy, genau. Allein schon seine Gesichtsmimik und seine Anwesenheit zeigt ja schon die Situation meistens oder man prägt.
Wobei er ein Viertel lang des Films eine Maske trägt. Ne?
Ja, gut. Aber selbst bei Bane hat er bei Batman hat er ja auch eine Maske getragen und war schon sehr stark gewirkt, auch wenn er ganz Zeit so
spricht. Ja, ne? Vielleicht hat er ausdrucksstarke Augen.
Das kann sein.
Ist in der Tat so. Also. Das ist ja auch das Argument von Nolan, warum der in Dunkirk zum Beispiel eigentlich auch, sagen wir mal, drei Viertel seines genau. Auftritts unter dieser Fliegermaske da hängt und der einfach sagt, der kann mit seinen Augen so viel erzählen. Mhm. Und das ist auch wirklich so. Also wenn man mal so einen Tom Hardy-Film den Spaß macht und immer so macht, das funktioniert.
Ja, es funktioniert aber komischerweise.
Natürlich, klar.
Bei Capone wäre es wahrscheinlich sogar besser gewesen, habe ich von einigen Seiten gehört, wenn man ihm die untere
Gesichtshälfte bei Venom vielleicht auch, man weiß das
nicht. Hätte.
Gut, und ich glaube, bei Mad Max war ja auch viel praktische Tricks, wie sagt man, grafische Tricks und nicht so viel Computertechnik.
Also da muss man vielleicht mal sagen, als der Film so den ersten Hype hatte, wurde immer wieder gesagt, da wird alles handgemacht. So, ja, das ist jetzt nicht richtig. Also da muss man ehrlich sein, der ist schon viel mit CGI getrickst.
Ja, klar.
Aber vergleich mal einfach, nehmen wir einfach mal Marvel-Film und guck dir dann mal im Abspann an, wie viele Leute da bei Stunts und wie viele bei Visual Effects stehen und dann guck dir mal an, wie es bei Mad Max Fury Road aussieht.
Ne? Ja, das meine ich ja, das sind schon Visual Effects sind dabei, klar. Schon allein dieser Sandsturm und so, das war kein echter.
Der ist echt.
Nee, das meine ich, aber es sind schon viel praktische Effekte dabei, gerade diese Autoverfolgung und sowas, da sieht man halt, dass das schon vor Ort gedreht worden ist. Ja. Und ich finde solche praktischen Effekte immer besser als Visual Effects.
Ja, es ist, also, wie gesagt,
oder die gute Mischung, sagen wir mal so.
Bei Fury Road kann man halt den Staub, die Abgase, den Schweiß irgendwie spüren, riechen, schmecken. Das ist halt
ich fand es, glaube ich, mal heute Abend jetzt Road ganz an. Blöd, aber bei Ronin hat den jemand von euch im Kino gesehen?
Ja, das, also nicht im Kino, da war ich zu jung. Aber.
Das war, also als ich den im Kino gesehen habe, ich glaube, das war so meine erste Kinoerfahrung, bei der ich so eine Verfolgungsjagd durch so enge Gassen mitbekommen habe. Und jedes Mal, wenn ich den jetzt wieder sehe, wenn der irgendwo, keine Ahnung, läuft oder irgendwas ist, ich warte eigentlich immer nur auf diese Szenen der Verfolgungsjagd, obwohl ich Verfolgungsjagden überhaupt nicht mag, aber da bist du halt dann mehr oder weniger auch wieder in so einem. Ich finde, Mad Max und Ronin haben in gewisser Art und Weise, schaffen die so eine ähnliche Spannung.
Mhm.
Was Geschwindigkeit angeht, was jetzt so diese, ja, bei Mad Max ist es ziemlich komisch, finde ich eigentlich, weil du hast ein sehr weites Feld, aber trotzdem ist immer sehr viel Enge. Liegt wahrscheinlich daran, dass immer sehr nah nebeneinander düsen.
Ja, weil du halt auch nirgendwo hin kannst. Ja. Ne? Also du hast halt die Wüste um dich herum und naja.
Naja, ich finde halt, ältere Filme mit praktischen Effekten wirken heutzutage immer noch besser, als wenn du dir Filme anschaust. Ich sag nur hier, wie hieß er, Spawn zum Beispiel, den kannst du heutzutage nicht mal angucken, da kriegst du Augenkrebs.
Also man könnte da vielleicht noch zum Hochhalten der guten alten praktischen Effekte natürlich einen meiner Lieblingshorrorfilme nehmen, nämlich John Carpenter's Das Ding.
Mhm.
Da gab es hier dann auch ein, nicht Remake, aber ich glaube, es war so ein Prequel, wo sie ja auch wirklich viel mit CGI gemacht haben und das, weiß nicht, das sah damals schon irgendwie komisch aus und jetzt.
Okay, gut. Gehen wir über zu Max Seim oder wollen wir meinen erst besprechen? Worauf habt ihr Lust?
Das wollen wir jetzt nicht, das ist ja doof, wenn wir jetzt sagen, dann wollen wir Max hören.
Ja, dann macht, nee, ist okay, macht Max. Ja, Max, auch dein gutes Beispiel.
Kommt von Mad Max 1 zu Mad Max 2.
Ja, genau.
Meine ist ein Film, den haben wir auch beim Telehorst besprochen schon. Und
ich glaub, da hab, der Sturm, Live on the Line.
Ich glaube, da habe ich tatsächlich auch schon meine meine Liebe zum Storytelling kundgetan. Foxcatcher. Ich weiß nicht, wieso ich das Storytelling so toll finde. Es ist einfach sehr pragmatisch. Mhm. Auf den Punkt. Es ist ja nach einer wahren Begebenheit. Und ich finde, viele Filme, die sich basierend auf einer wahren Begebenheit die Story zurechtschustern, die haben sehr viel so Effekthascherei mit drin. Dass sie irgendwie auf einen Punkt zusteuern, in dem das Drama total übel werden muss oder sonstige Geschichten. Und du hast ja eigentlich auch, wenn es in die Drehbuchschule gehst, wird dir ja auch immer gesagt, hey, du musst irgendwelche, diese Obstacles und Special Needs des Heroes, der will ja seine Sachen, die er erreichen will, die muss er unbedingt bekommen. Und du musst ihm immer wieder Hürden in den Weg werfen. Und ich finde, bei Foxcatcher gelingt das, ohne dass es so gezwungen und so gewollt wirkt. Das sind so natürlich gewachsene Probleme. Und der Film ist auch in sich so homogen erzählt, dass du mehr oder weniger nie Gefahr läufst, mit keiner der Figuren irgendwie, keine Ahnung, zu connecten. Jede Figur verstehst du, jede Figur magst du auf ihre gewisse Art und Weise, und was halt eben das Gute ist, die Figur, die man vor der man wirklich Angst haben muss, Steve Carell, die, vor der hat man Angst, obwohl er eigentlich kein Monster an sich ist. Du verstehst auch, man bekommt auch diese Hintergrundstory von ihm mit, was auch mit seiner Mutter zu tun hat und so weiter. Ich weiß nicht, habt ihr den Film alle gesehen?
Ja,
leider nicht. Nein.
Für mich ist Foxcatcher ein Film, als ich ihn damals im Kino geguckt habe, war ich unglaublich beeindruckt von der Empathie, die ich hatte. Und zwar wirklich nach 2-3 Minuten. Also wenn wir das erste Mal die Figur von Channing Tatum sehen, wenn er da in dieser Schule sitzt und dann wird er irgendwie erstmal so, oh ja, sie sind ja Olympiasieger, und dann hält er seinen Vortrag. Das ist ja, ich weiß gar nicht, ob es richtige Jump Cuts sind, aber es wird sich jetzt nicht so lange mit aufgehalten. Mhm. Und dann bekommt er seinen Check, irgendwie $20, und man dachte mir schon, aber das ist doch Gold, sie oder Goldmedaillengewinner, ne? Also, und jetzt bekommt er $20. Und welche Szene ich dann so stark finde, ist, wenn er dann in seiner Wohnung sitzt und sich dieses Fastfood zubereitet und wie er dann vor dieser Schüssel sitzt und es isst. Und dann wirklich so dieses Einatmen, Ausatmen und dann wie so ein Wettkämpfer auch so diese Schüssel leer macht. Und er tat mir so unglaublich leid. Und ich konnte seinen Antrieb so gut verstehen, warum er zu diesem Jean Dupont geht und warum er eifersüchtig wird. Und das alles, glaube ich, hat der Film bei mir zumindest geschafft, allein halt durch die ersten 3-4 Minuten. Das finde ich großartig.
Ja. Also, ja, also für mich ist der tatsächlich erzählerisch oder Drehbuch mäßig wahrscheinlich mit einer meiner Top 10 Lieblinge aller Zeiten. Ich würde jetzt wahrscheinlich dann noch Network oder Chinatown mit ins Boot irgendwie werfen und dann natürlich den ein oder anderen Fincher-Film. Aber bei Foxcatcher ist es tatsächlich so, der Film baut eine Spannung auf, ohne dass er mit den gängigen Mechanismen irgendwie arbeitet. Ist das irgendwie klar zu verstehen? Also da wird Spannung nicht dadurch aufgebaut, dass eine tickende Bombe irgendwo liegt, sondern, ich weiß nicht, die tickende Bombe ist der Film an sich.
Also ich finde, du kannst das ganz gut festmachen an halt der Szene, wo halt dieser Mord passiert. Mhm. Andere Regisseure oder Regisseurinnen hätten wahrscheinlich diese Szene, wenn er da hält, hinausgezögert, dann käme noch der Dialog, dann noch die Andeutung, und da ist es ja relativ so, sie sagen 2-3 Wörter und dann wird einfach geschossen. Mhm. So unvermittelt. Ja. Das macht es auch aus, finde ich. Ja.
Also den kann ich auf jeden Fall, Sam und Timo, den kann ich euch und ich glaube, du auch empfehlen. Und
nee, ich fand den ziemlich scheiße.
Hab's mir schon notiert.
Also der ist wirklich auch schon öfters mal quasi, also nicht im Player gelandet, aber man, der ist auf der Liste und das ist einer dieser, ach komm, heute mal nicht, weil bestimmt schwierig und bestimmt tief und bestimmt keine gute Laune verbreitend. Und deswegen freue ich mich, dass du heute über ihn gesprochen hast und ich einen Grund mehr habe, ihm zu gucken.
Definitiv,
ja. Eine gute Doku auf Netflix derzeit zum Film. Und du merkst ganz einfach, dass die Wahrheit sehr viel mehr Hollywood ist als der Film eigentlich. Das macht die Sache noch ein bisschen abstruser.
Ja. Okay, der ist definitiv notiert. Ich mache mir direkt ein Sternchen noch vorne dran. Den muss ich schauen. Ja. Alles klar. Gut, kommen wir von den Ringen zu den Ringen, würde ich sagen. Weil ich habe gedacht.
Eine Überleitung.
Ja. Genau.
War schon echt ein Delling von dir. Sehr gut.
Ja, ich habe gedacht, ich muss so ein bisschen den Nerd raushängen lassen. Ich muss das Nerdtum verteidigen. Und deswegen habe ich mir als Vorzeigebeispiel der Herr der Ringe rausgesucht. Der Herr der Ringe ist von Peter Jackson in die Hand genommen worden und wurde eins zu eins, nicht ganz eins zu eins, von den Büchern nacherzählt. Wenn man die Bücher kennt, weiß man, es fehlen ein paar Charaktere wie Tom Bombadil, glaube ich, heißt er. Oder Tom, nee, andersrum. Bombadil, genau war es. Also es fehlen ein paar Charaktere oder ein paar Erzählstränge fehlen. Was ich halt bei dem Film stark finde vom Storytelling ist, man geht wirklich mit diesen Charakteren auf eine Reise. Man wird praktisch mitgenommen zu dem Ende, also zu dem Berg, wo sie ja hinwollen. Und das finde ich halt richtig stark bei diesem Film, auch von dieser Charaktererzählung. Man kriegt ja wirklich jeden mehr oder weniger erklärt. Also, dass man jetzt nicht tiefer reingeht und ihn anschaut, wie zum Beispiel Frodo vom kleinen Baby bis er jetzt 53 ist er, glaube ich, in dem Film, ist das natürlich nicht. Aber man sieht halt schon eine Charakterentwicklung von den einzelnen Charakteren. Und das hat für mich halt den Film sehr prägend auch gemacht. Ich gucke den jedes Jahr zu Weihnachten. Das ist so ein Standardfilm, wo ich gucken muss. Und ich habe auch immer wieder Spaß.
Und der erzählt ja im Kern, also natürlich eine Fantasy-Geschichte, aber eine sehr, sehr simple Geschichte. Und das ist ja das Schöne daran, dass der natürlich seine Protagonisten jeweils auf eine einzelne Reise auch führt und auch diese Reise sie erleben lässt und dennoch so ein großes Ganzes immer im Blick hat. Und ich finde, Jackson hat das, also ich habe ja auch schon gestern im Dune-Podcast gesagt, es spricht einerseits für Jackson, dass er dieses Mammutprojekt in die Hände genommen hat, andererseits auch für Warner, dass sie gesagt haben, mach mal alle drei Teile am Stück. Also hast hier Carte Blanche. Richtig. Es wäre wahrscheinlich schöner gewesen, hätte Denis Villeneuve diese Carte Blanche auch für Dune jetzt bekommen. Darüber haben wir gestern aber schon gesprochen. Das müssen wir hier nochmal aufkauen. Aber das ist schon eine tolle Wahl. Also bei mir auch ganz weit oben und lustigerweise auch, wenn es denn die Zeit zulässt, gerne zur Weihnachtszeit.
Also definitiv läuft er jedes Jahr bei mir zu Weihnachten. Ich finde halt der Film, also die Filmreihe vereint so viel, also Herzschmerz ist dabei, es ist Freundschaft ist dabei, es sind bombastische Kämpfe dabei, aber auch andere Stellen wieder sehr ruhig und melancholisch und das, also es bringt halt alles, was einen so rührt, in dieser Filmreihe drin.
Ja, und da spielt halt wirklich die großen Themen, ne? Verlust, Loyalität, Treue, genau. Ne, die sind alle da mit drin. Und ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe ja das Buch nie gelesen oder die Bücher nie gelesen und musste mir des Öfteren schon mal den Vorwurf anhören, wie kannst du denn überhaupt urteilen, ob das ein guter Film ist oder nicht. Und das ist halt das, was du auch sagtest, das ist ja die Kunst von guten Literaturverfilmungen. Schlechte machen eine 1:1-Kopie des Mediums, nur halt als Film. Gute nehmen sich ihre Freiheiten und versuchen auch neue Figuren oder andere Figuren vielleicht oder einer Figur einen anderen Anstrich zu geben. Ich kann mich noch bei Perlhalter durch die Galaxis erinnern, dass die Figur von, Name weiß ich gerade nicht, auf jeden Fall von einem von Mos Def gespielt wurde, also von einem Afroamerikaner. Und das große Diskussion unter Fans damals gab und man, weil das halt im Buch auch natürlich nicht explizit erwähnt wird, ob der schwarz oder weiß ist, weil es Douglas Adams wahrscheinlich auch piepegal war. Aber da merkt man halt schon wieder, dass diese Kunst von guten Literaturverfilmungen ist tatsächlich, die Brücke zu schlagen zwischen Buch und Film und gleichzeitig doch was relativ Eigenständiges zu sein, dass man also sagen kann, das ist das Buch, das ist toll, aber das ist der Film. Und der ist nicht genauso toll, sondern der ist einfach anders gelungen und anders toll. Genau. Das bei Herr der Ringe, zumindest für meinen Geschmack, ohne das Buch zu kennen, ist das gelungen.
Ja, also faszinierend. Entschuldigung, bist du?
Also ich habe damals nach dem ersten Teil, den ich übrigens für den besten Teil halte, jetzt ohne zu sagen zu wollen, dass die anderen zwei scheiße sind, bin ich halt in den Buchhandel gegangen, habe mir die Trilogie dann geholt und habe sie gelesen. Was nicht so einfach war, weil der Herr Tolkien nicht gerade den Schreibstil hat, den ich favorisiere. und ich muss auch sagen, ey, ganz ehrlich, dass solche Sachen jetzt dieser Tom Bombadil fehlen, ich war sehr dankbar, dass der fehlte.
Ja, ja,
also auch wenn mich jetzt richtige Hardcore-Fans dafür lynchen, aber ich fand, dass das, dass der Film in seiner, ich nenne es mal in schlacken Form, um einiges ja mir mehr zusagte als die Bücher, die ich dann doch noch schätzen gelernt habe. Aber ja, Herr der Ringe, großartig. Also muss mal kurz sagen, meine Mutter liebt das Kino genauso wie ich, aber wir haben ansonsten einen sehr konträren Filmgeschmack. Aber Herr der Ringe sind wir uns einig. Sogar so sehr, dass wir die Filme immer zusammen im Kino geguckt haben und dann, als der dritte Teil kam, auch in die lange Herr der Ringe nachgegangen sind. Also wirklich mit 1, 2 und 3. Und wenn du das durchmachst mit deiner Mutter, 4 Freunden und 500 anderen Gästen, dich da wirklich, glaube ich, insgesamt waren es mit Pausen, glaube ich, 12 Stunden ins Kino zu setzen und dann immer noch, wenn der dritte Teil zu Ende ist, immer noch so Standing Ovations machst für diesen Film, dann weißt du, das hast was, zumindest für dich, was Großartiges erlebt. Und erzählerisch ist der Film wirklich famos. Ich brauche halt nur die ersten Worte von Cate Blanchett zu hören und muss, ne?
Ja. So, apropos schwierige Bücher, dann hast du noch nie Dante Alighieris Göttliche Komödie gelesen, weil das ist schwierig. Naja, egal,
was ich kenne das Comic. Gibt das auch als Malbuch?
Wir haben das auch auf DVD.
Ja, nee. Ne, was ich noch zu Herr der Ringe jetzt sagen wollte, ist halt, dass er ist ja aus 2001 und ist trotzdem noch zeitgemäß. Also er macht 20 Jahre später immer noch genauso viel Spaß wie halt damals. Und ich war damals schon dreimal im Kino und ich denke, wenn die heute sagen würden, wir machen wieder eine Triple Night, ich werde trennen, würde mir nochmal im Kino anschauen.
Ja. Aber das ist auch so, dass, also ich hatte auch so das Gefühl, dass Herr der Ringe so das letzte Mal war, dass noch in Anführungszeichen gutes altes Kino gemacht wurde, wo halt eben diese Rüstung noch wirklich auch aus Metall waren oder dass da wirklich Arbeit reingesteckt ist. Schau dir halt nur mal an jetzt zum Vergleich jetzt der Hobbit.
Mhm. Ja, da war wieder viel zu viel CGI drin, da stimme ich dir soweit zu. Ich fand auch, dass nach Herr der Ringe zum Beispiel auch das versucht wurde nachzumachen mit zum Beispiel den Warcraft-Film oder auch der Goldene Kompass, hieß der? Ja,
genau, Aragorn, also, der Goldene Kompass,
ja, genau.
Seven Sun und.
Richtig. Und die haben, also, mein Dialekt, die haben natürlich alle nicht so viel Erfolg gehabt, wie dann letztendlich Herr der Ringe.
Ja, weil du sagst ja, weil du das, diese Griffigkeit hast du nur bei Herr der Ringe. Du hattest da auch wirklich das Gefühl, dass es sich erzählerisch aufgedrängt hat, diesen Film zu machen. Bei diesen ganzen anderen, häufig ja auch auf Literatur basierenden Fantasy-Verfilmungen hattest du immer das Gefühl, und Warner hat sich sicher selber auch keinen Gefallen getan, dass sie sich im hauseigenen Betrieb sowas Neues ranzüchten wollten mit der Goldene Kompass. Und die sind ja auch kläglich alle, also fast alle zumindest gescheitert daran, weil sie, und das muss man immer schön vom Storytelling trennen, da haben die Beine entschieden, die sind mit nicht ins Kino gegangen, weil sie gemerkt haben, dass sie hier, das soll jetzt als neues, der neue Herr der Ringe werden. Das soll das neue Franchise werden. Und da gebe ich Stu mit diesem, das gute Alte, gebe ich in dem Teil oder in dem Sinne auch noch recht, weil man da noch das Gefühl hatte, dass diese drei Filme, natürlich, es gibt auch drei Bücher, aber schon, ne, du sagtest das Beispiel selber, der Hobbit ist ein Kinderroman, ob man den auf drei Filme hätte aufblähen müssen, das lasse ich mal dahingestellt. Und natürlich hat man sich eher keinen Gefallen getan, dass man diesen Film ja eher wie ein Computerspiel hat aussehen lassen.
Ja, Das ging ja dann auch lange Zeit das Gerücht rum, dass nach den Hobbit das Silmarillion verfilmen wollen, also praktisch die Vorgeschichte noch zu Herr der Ringe. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass sie es nicht gemacht haben, weil das wäre dann noch, also das wäre dann nur noch vom CGI untergegangen, weil da, wie will man denn Geisterwesen oder so anders darstellen als CGI?
Ich möchte auch mal die Frage stellen, ob Amazon mit dieser Ich glaube, das ist ja mittlerweile eine Milliardensumme, die diese Serie kosten soll, diese neue Herr-der-Ringe-Serie. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Also ich brauche eigentlich 20 Jahre nach so einer für mich perfekten Trilogie, brauche ich keine neue Serie. Also ich weiß gar nicht, wenn die mir jetzt erzählerisch einen neuen Horizont eröffnen soll, dann bin ich als jemand, der die Romane nicht kennt, natürlich vielleicht ein dankbarer Kunde. Aber es wird ja genug Puristen geben, die sagen, ja, nee, aber in der Vorlage ist das aber anders, oder? Ja,
das ist
da hast du aber zu viele Freiheiten genommen, Herr Bezos, jetzt mal, um mal polemisch zu werden. Also bei deswegen, mir ich habe da 0,0 Interesse dran. Ich lese da immer quer, was da so alles an Hot News rauskommt. Ich weiß noch nicht mal, wann das kommen soll und sehe nur die Summen, die dahinter stecken und frage mich, macht es Amazon so als Prestigeobjekt nach dem Motto, guck mal, was wir können, ne? Was Warner kann, können wir jetzt 20 Jahre später genauso gut als Serie? Ich bin mir da sehr, sehr unsicher. Gerade so was dann unser Thema Storytelling angeht. Was will man mir denn Neues aus dieser Trilogie erzählen? Das weiß ich nicht.
Ja, aber so ähnlich funktioniert es ja auch mit The Walking Dead zum Beispiel. Da kommt The Walking Dead, dann kommt Walking Dead Extreme oder keine Ahnung. Die wollen ja noch viel weitere. The
Walking Dead Kids?
Ja, genau. Also. Sie machen es ja bei Game of Thrones ja jetzt genauso. Da kommt jetzt Enter the Dragon. Nee, das war der Bruce Lee-Film.
House of the Dragon.
House of the Dragon, genau. Und da wollen sie ja auch die Richtung jetzt gehen, dass mehrere Erzählstränge. Und für mich braucht es das gar nicht. Also ich bin da völlig bei dir, Timo. Mir reichen die drei Filme. Und die Serie, ich weiß nicht.
Also bei mir ist es halt so, also ich bin schon neugierig auf diese Serie. Aber ich bin mir jetzt schon sicher, dass die mir nicht dieses Herr-der-Ringe-Gefühl geben kann. Denn für mich ist Herr der Ringe ähnlich wie Fury Road halt Kino.
Ja.
Das sind auch Filme, die kannst du ohne Probleme zu Hause in deinem Heimkino oder auf deinem 4K-Fernseher gucken oder was weiß ich. Und da hast du aber deinen Spaß. Aber es ist nicht vergleichbar im Kino. Und wenn ich an Herr der Ringe denke, denke ich immer an meine Kinosichtungen dieser Filme. Und so interessant und auch groß diese Welt auch ist, aber ganz ehrlich, jetzt auf Streamingdienst mir dann irgendwie anzugucken, neue Geschichten aus Mittelerde, kann nett sein, aber ich weiß jetzt schon, es wird für mich nicht mehr dieses gleiche Feeling haben. Und das ist ja oft so, dass die Leute immer auch gar nicht so sehr wollen, dass die Geschichte weitergeht, sondern sie wollen dieses Gefühl nochmal haben.
Ja.
Und ich glaube, das werden die da nicht erreichen. Da kann ich mir nicht vorstellen.
Aber ich glaube, die wollen doch genau dieses Silmarillion auch mit reinbringen, oder? In die Story.
Das Ding ist, das Silmarillion, das spielt ja im ersten Zeitalter und Herr der Ringe selber spielt im dritten Zeitalter. Und das ist halt schon eine richtig lange Zeitspanne. Und wie sie dann da anknüpfen wollen an die Filme, das verstehe ich nicht ganz.
Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das irgendwie so eine Flashback-Scheiße wird.
Kann schon sein, ja.
Also hat wohl irgendwas mit Gondor und dem Horn da zu tun. Da wird irgendein gondorischer Held wohl im Fokus stehen. Das ist jetzt so mein aktueller Wissensstand. Okay. Ich habe mich da auch jetzt nicht so informiert. Also ich gucke sie mir auf jeden Fall an, wenn sie rauskommt, die ersten zwei, drei Folgen. Das auf jeden Fall. Ich meine, wozu habe ich mein Amazon Prime? Aber außer, um Paketfahrer auszubeuten. Aber wenn es ansonsten, wenn es nix ist, ist es nix. Also sorry.
Okay, gut, dann schließen wir Herr der Ringe, würde ich mal ab und wir kommen auf die schlechten Beispiele. Jetzt fehlt mir nur ein Übergang von Herr der Ringe zu Timos seine negativen Beispiele.
Ich finde, Timo hat manchmal was im Gollum.
Mein Schatz, my precious. Du meinst meine Frisur?
Deine Frisur.
Ja, Frisur ist auch ein großes Wort in dem Zusammenhang, aber egal. Eine irgendwie obvious choice genommen und dennoch eine, bei der ich immer dazu sagen muss, ich bin bei diesem Film sicherlich komplett im Mittelfeld, weil ich ihn weder so abfeiere, wie das viele getan haben, und zwar auch viele, in Anführungsstrichen, in der Filmbubble Prominente, aber ich bin auch niemand, der sagt, das ist furchtbar oder sonstiges, sondern ich finde den Film einfach ziemlich egal. Es ist Joker von 2019 von Todd Phillips. Und ich sag schon mal vorneweg, warum mich das warum mich der Film einfach so kalt lässt. Das liegt nicht daran, dass das ein quasi Remake von oder ein Mashup von King of Comedy und von Taxi Driver ist, von Scorsese. Das ist mir völlig egal. Also wer sich Inspiration holt und das gut macht, der kann das gerne tun. Nur finde ich, dass dieser Film, was das Erzählerische angeht, einfach so wahnsinnig wenig Qualität hat. Also ich muss wirklich sagen, die Marke Joker ist okay. Ich will auch gar nicht in Frage stellen, ob man die Origin-Story von einem der größten Bösewichte in der Comic-Geschichte, ob man die erzählen muss. Und ob man sie so erzählen muss, lasse ich mal dahingestellt. Es geht mir einfach darum, dass alles, was der Film mir erzählt, ist, das System ist schuld. Und das System ist immer dafür verantwortlich, was passiert. Also das ist einmal die Verkörperung, wenn wir jetzt den Boss nehmen, wenn Arthur Fleck, also der Joaquin Phoenix-Charakter, wenn er eine Knarre kriegt, dass der da auf einmal in der Kabine oder in der Umkleide rumballert und dann auf einmal auch bei Kindern die Waffe fallen lässt. Und das System zwingt ihn dazu, ihn zu entlassen. Das System zwingt ihn dazu, seine Therapie einzuschränken. Also das ist für mich so wirklich nicht organisch verständliches Storytelling, weil man immer das Gefühl hat, man versucht diesen Charakter, diese Figur so vollkommen aus der Schusslinie zu nehmen. Dass also alles abgewälzt wird, was Entwicklung von Figuren angeht, es liegt alles an externen Figuren. Es hat nichts mit Arthurs Krankheit zu tun, sondern nur mit den fehlenden Behandlungsmöglichkeiten. Es hat damit zu tun, dass seine Mutter eine Vorgeschichte hat, dass seine Mutter also auch in Anführungsstrichen nicht in der Mitte der Gesellschaft steht, sondern eher sehr weit draußen. Und mir hat dieser Film erzählerisch einfach so wahnsinnig, wahnsinnig wenig gegeben, dass ich den hier als schlechtes Beispiel genommen habe. Es ist auch so, dass wenn ich noch so die letzten Fragen habe bei diesem Film, und damit meine ich gar nicht das Ende, sondern ich meine so Sachen, die vielleicht dieses Mystische, dieses Mysterische, dieses Geheimnisvolle vom Joker noch vielleicht offen lassen, dann bekomme ich selbst das noch erklärt. Und das habe ich wirklich nicht gebraucht. Und nochmal, ich würde den Film weder als besonders schlecht noch als besonders gut hinstellen, sondern einfach als ich fand ihn damals wahnsinnig gehypt. Was auch das Einspielergebnis angeht, verstehe ich auch nach wie vor nicht, warum da muss die Marke so sehr getragen haben. Aber ich finde auch gleichzeitig den Film einfach auch, es wurden teilweise Sachen reingelesen und reininterpretiert, die ich wirklich an den Haaren herbeigezogen fand. Für mich war das auch kein Kommentar auf unseren Kapitalismus im 21. Jahrhundert. Das fand ich viel zu billig. Einige Kritiker haben gesagt, der Film ist gefährlich für unsere Gesellschaft. Das ist viel zu übertrieben. Also ich mochte den Film nicht. Ich habe aber niemals irgendwie diese harten Gefühle gehabt, wie einige, die gesagt haben, furchtbar, schlecht, was weiß ich was. Und gleichzeitig aber auch kein Meisterwerk. Ich mag Joker Storytelling einfach wirklich nicht. Ich finde den wirklich nicht gut erzählt.
Also ich bin da bei dir von der Storytelling her. Man hätte den Film auch genauso gut nennen können, Der Clown.
Nein, weißt das ist eine RTL-Action-Serie.
Ja, du weißt aber, was ich meine.
Mit Sven Martinek. Genau, da kennt sich jemand aus. Sehr gut.
Man hätte, wenn man nicht den Joker genannt hätte, sondern den Clown, hätte man auch genauso den Film lassen können und man hätte überhaupt keine Verbindung zum DC-Universum oder zu Batman oder sowas darstellen können. Und es wäre trotzdem eine eigenständige Geschichte gewesen. Und ich bin da ähnlich aufgestellt wie Timo. Ich habe den Hype mitbekommen, deswegen bin ich damals dann auch nicht ins Kino, habe mir dann erst auf Blu-ray geschaut und dachte so, okay, ich habe ihn jetzt gesehen und also bin da eigentlich bei Timo, ja.
No. Also ich war underwhelmed damals, als ich der aus dem Kino ging. Ich weiß nicht wieso. Okay. Ich habe ihn gesehen, ich fand ihn ganz hübsch, weil mir irgendwie so ein bisschen sein gritty Look irgendwie gefallen hat. Aber
also
das war's dann auch schon.
Ich wollte jetzt auch gar nichts gegen seine schauspielerische Leistung sagen. Der ist super. Also ich finde, was er da leistet, ist es richtig gut. Aber der Film vom Erzählen her gibt mir nicht viel, weil ich wusste schon, wie er entstanden ist, der Joker aus den Comics. Und daher hat er mir keinen Mehrwert gegeben.
Aber da sprichst du auch eine Sache an, die ich tatsächlich auch ein bisschen finde, was auch gegen gutes Storytelling ein bisschen spricht, ist, man hat ja immer wieder gehört, dass Joaquin Phoenix irgendwie auch ein bisschen Todd Phillips den Arsch gerettet hat mit seiner Performance an ein paar Stellen. Und okay. Ja, gut, na klar, wenn der dir was bietet als Regisseur, dann nimmst du es natürlich mit, wenn es geil ist. Wäre ja blöd.
Ja, klar.
Aber auf der anderen Seite, ja, man merkt halt dann trotzdem, dass der, ja, die Story an sich vielleicht da doch nicht so ganz obergeil ist für das, was der Film dann irgendwie sein hätte wollen.
Und das wird ja auch noch unterfüttert, indem ja Phoenix und auch Phillips beide sagen, dass wir ein paar Wochen überhaupt nicht wussten, wo wir überhaupt hinwollen mit unserem Film und dann doch relativ spontan eine neue Richtung eingeschlagen haben und auch sehr, sehr viel sich ausprobiert haben, was ja per se nichts Schlechtes ist. Aber das natürlich für mich, wenn ich sowas will, wie eine kohärente Erzählung, eine stringente Erzählung, die vielleicht sogar facettenreich spannend ist, die Figuren vorantreibt und von Figuren vorangetrieben wird, das fehlt mir alles bei Joker und es wundert mich nicht. Also es wundert mich nicht, nachdem ich weiß gar nicht, wann ich das mal gelesen hatte. Ich glaube, es war so im Zuge der Academy Season oder der Award Season, wo man da natürlich viele Interviews liest und gibt. Und das ziemlich offen klar gemacht wurde. Wir wussten eigentlich am Anfang gar nicht, was wir da machen und was wir da machen wollen. Und auch die Performance von Phoenix war am Anfang wohl alles andere als das, was wir jetzt im Kino-Cut gesehen haben. Und das spricht für mich auch vollkommen gegen ein planvolles Erzählen. Und ich finde, gutes Storytelling und gutes Geschichten erzählen macht zumindest aus, dass man weiß, was man erzählen will.
Stu, was sagst du dazu?
Ich finde Joker okay erzählt, tatsächlich. Es ist halt so von A nach B, von B nach C und dann kommt irgendwann D. Ich habe ihn jetzt zweimal geguckt, einmal im Kino und dann, als er jetzt vor ein paar Monaten auf Netflix eingeschlagen ist. Ich finde, also der Hype war irgendwann schon irgendwie absurd. Komplett absurd. Ja. Ein Kollege hat es mal so schön ausgedrückt, der hat gesagt, Joker ist der Film, der alle Fast and Furious Fans für zwei Monate zu Arthouse-Experten gemacht hat, weil plötzlich die Leute da gesagt haben, ich gucke ja auch Arthouse-Filme wie Joker, und man dachte sich nur so in der enthusiastischen Blase, aha, ja, ist klar. Nichtsdestotrotz, ich finde, der Film hat was. Es ist ein Remake von Taxi Driver und King of Comedy, aber das verschleiert der Film, finde ich, auch überhaupt gar nicht. Ich finde die Darstellung gut. Es gibt ein paar Sachen, die mich stören, schon bei der Erstsichtung. Also ich finde das Ende total kacke. Also dieses zynische Ende. Und was ich mich wirklich immer frage, ist, warum Joker? Also wie gesagt, der Clown. Also natürlich nicht Sven Martinek, der Clown, weil das ist ein super geiler Actionstar auf RTL. Aber ich habe dieses DC-Dazugehörigkeit. Also es hat dem Film natürlich geholfen, ganz klar. Ja. Aber dann diese Szene, wo dann irgendwie rauskommt, dass da noch irgendwie Thomas Wayne und so, das war mir schon bei der Erstsichtung, wo ich dachte, Leute, nee. Aber ich kann die Kritikpunkte schon verstehen, aber für mich ist Joker ein guter Film. Kein Meisterwerk, Gott bewahre, aber echt ein guter Film. Und ich war damals auch ein bisschen froh, dass er so erfolgreich war, weil es war so ein kleiner Lichtblick in diesem ansonsten sehr gleichförmigen Blockbuster, ja, glaube ich, war es. Ne? Von daher, ja.
Gut, sie haben sich ja schon was getraut, da so einen Einzelfilm, so eine Origin-Story rauszubringen, aber ja.
Es ist ja aber rausgekommen, wo das Warner wohl sehr viel versucht hat, um diesen Film noch zu verhindern. Und das war wohl mehr Glück als Verstand, dass das dann auch so passiert ist. Ne?
Gut. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir von der einen Origin-Story zur nächsten Origin-Story. Denn Stu hat nämlich auch eine Origin-Story mitgebracht, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Und da möchte er jetzt ein bisschen drüber erzählen.
Ja, ich habe einen Film mitgebracht, der noch sehr, sehr jung ist, den ihr, glaube ich, seit kurzem auch ohne Extrakosten bei Disney Plus sehen könnt, nämlich Cruella mit Emma Stone von Craig Gillespie, der zuvor so Sachen gemacht hat wie I, Tonya. Und zuvor sei gesagt, ich finde den Film okay. Ich finde aber, dass der halt echt nicht gut erzählt ist, weil der es nicht hinbekommt, ein gelungenes Pacing auf die Beine zu stellen. Der Film hat, glaube ich, das Problem, meines Erachtens, der möchte zu viel. Er möchte eine Origin-Story sein, er möchte ein Drama erzählen, er möchte natürlich auch diese ganzen Hinweise streuen auf diese 101 Dalmatiner, er möchte lustig sein, er möchte ein Heist-Movie sein, und das versucht er wirklich alles in zwei Stunden zu packen, was dazu führt, dass dieser Film nicht fließt, sondern die Handlung, finde ich, die stottert. Und das stört den Film ziemlich, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, aber ich fand, Cruella war visuell ein sehr schöner Film, aber narrativ, holla die Waldfee, ging da einiges den Bach runter.
Okay, es ging ja lange Zeit das Gerücht rum, dass Cruella das eigentliche Joker sein soll, also das gleiche Prinzip.
Ja, man muss da vielleicht sagen, die Trailer, die rausgekommen sind, haben das schon so ein bisschen assoziiert. Aber jetzt, wo ich Cruella gesehen habe, ganz ehrlich, für mich ist das kein Disney-Joker. Nein, das wäre zu weit gegriffen.
Okay. Na, also ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich muss ihn mir noch anschauen. Ich habe ganze Zeit gewartet, bis er kostenfrei zu sehen ist, weil Geld dafür ausgeben wollte ich eigentlich nicht.
Ich will ehrlich sein, ich habe ihn auch nur genommen, weil ich wusste, ich habe ihn alle nicht gesehen, also kann ich sagen, was ich will.
Cleveres Kerl. Ja.
Ich finde es aber eigentlich schade, muss ich sagen, weil irgendwie, ich finde so die Idee, dass man einen ekligen Disney-Film macht und sich was traut, finde ich eigentlich sehr, sehr schön an sich.
Die trauen sich aber halt nicht,
aber,
weil, weißt du, wir kennen ja Cruella de Vil aus dem Trickfilm oder auch aus diesem komischen Glenn Close-Film aus den 90ern. Das ist ja wirklich so richtig fies und gemein und will den armen Wauzis ans Leder. Und die Cruella jetzt in dem Origin-Film ist, es war auch so ein bisschen hart und herb, aber es hat immer noch, hat das Herz noch am rechten Fleck. Und der Film traut sich auch nicht so richtig zu zeigen, wie sie dann wirklich so zu dieser richtig bösartigen Person wird. Sie gibt es immer vor, bösartig zu sein in diesem Film, aber dann kommt halt immer raus so, ach, eigentlich ist sie doch eine ganz Liebe. Und das finde ich schon irgendwie schade. Gerade weil Emma Stone, glaube ich, schon die passende Schauspielerin dafür ist, weil ich die Dame schon für sehr talentiert halte, wenn man sie richtig führt mit der Regie.
Okay. Ja, und du weißt ja nicht, ne? Also ich glaube, Cruella ist auch schön. Cruella 2 ist ja, glaube ich, angekündigt.
Ja.
Okay. Weil der Film noch ganz gut performt hat. Mhm. Vielleicht gehen wir ja richtig in die düsteren Abgründe von Cruella de Vil in Teil 2.
Vom Regisseur von The Crow, Cruella 2.
Oh je. Bin so wie Friedhof der Kuscheltiere 2, oder?
Nur ohne Bohrmaschine.
Gut, also ich kann zu dem Film, wie gesagt, noch nichts sagen. Ich habe noch nicht gesehen und ich habe nicht mal den Trailer. Ich habe jetzt zum ersten Mal den Trailer gesehen, also ich kann dazu nichts weiter sagen.
Ich habe irgendwie gehört, dass die Figuren von Paul Walter Hauser und dem anderen Hans Wurst, der da mit dabei ist, ziemlich kacke sein sollen.
Es sind halt so die typischen lustigen Sidekicks. Also ich fand sie jetzt nicht besonders schlimm, aber der Film ist halt so vollgestopft mit so Figuren, wo man sich die ganze Zeit oft fragt, so, okay, warum sind die jetzt drin? Und dann am Schluss kommt halt raus, die und die Figur sind halt nur drin, damit der Film am Ende halt zeigen kann, ach, wie süß, die bekommen einen Dalmatiner geschenkt. Ach, was könnte das bedeuten?
Ah, also waren wir gespannt.
Okay, gut, dann lassen wir das so stehen. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Max. Ich habe keine Ahnung, was Max als negativen Film hat. Deswegen lassen wir es einfach über.
Max guckt aus, als wüsste er es
nicht. Ja, nee, ich weiß, was ich nehme. Ich habe irgendwie in unserer Vorbesprechungsgruppe habe ich irgendwie gesagt, alles von Christopher Nolan, was aber eigentlich nur ein Witz war. So schlimm finde ich den nicht. Ich habe was ganz anderes, was mir tierisch auf die Nerven geht. Was mir eigentlich schon seit langen, langen Monaten auf die Nerven geht.
Ich habe irgendwie die Befürchtung, jetzt kommt ein Marvel-Film.
Nee. Es ist tatsächlich was mit dem. Jetzt habe ich auf Vollbild gemacht. So. Mit diesem Gimmick-Scheiß was zu tun hat. Das ist ein deutscher Film. Er heißt Victoria. Und er geht mir tierisch auf den Sack. Weil dieser Film einfach meint, er ist unglaublich klug, weil irgendwie so, was weiß ich, halt mit diesem scheiß One-Take-Gimmick irgendwie daherkommt. Aber die Story ist mir sowas von scheißegal. Und das ist einfach mega enttäuschend. Ich habe mich so gefreut auf den Film damals, als der kam, weil ich auch Sebastian Schipper gern mag und der auch den ein oder anderen guten Film im Petto hat, der mir zumindest als Jugendlicher gut gefallen hat, wie zum Beispiel Absolute Giganten.
Großartiger Film.
Und dann kam sowas und ich habe mit ihm dann irgendwie danach, wenn der Film dann vorbei ist und er mich irgendwie so richtig kalt lässt, dann weiß ich, die Figuren waren blöd. Die Story an sich war irgendwie, keine Ahnung, hanebüchen. Ich meine, gut, natürlich, er gibt sich auch dahingehend, dass du in 2,5 Stunden irgendwie so ein irgendwas zusammenwürfelst, was einem auch sehr fremd vorkommt, bei dem auch sehr viele Ereignisse vorkommen, die einfach viel zu Schlag auf Schlag sind. Und auch das Verhalten eben der Figuren, die sich streckenweise dann verhalten, wie ja, wie es halt nicht sein dürfte, wenn der Film dich, wie sagt man, fesseln will. Und ja, dann hast du halt dann diese Victoria, die, was hat die eigentlich da zu tun, außer süß zu sein? Was macht die da eigentlich? Spielt ein bisschen Klavier, wie man sieht. Aber keine Ahnung. Weiß nicht, also der Film ist überflüssig, finde ich.
Okay. Hat einer von euch noch gesehen, Timo, du oder hast du? Weil ich habe den nicht gesehen.
Ich hab ihn gesehen und es ist so ein Film, du weißt, oder ich wusste halt klar, das ist dieser One-Take-Film. Und er wurde übrigens, den Take, den sie genommen haben, das war an meinem Geburtstag wurde der aufgenommen, deswegen habe ich da vielleicht so leichte, naja, Sympathien. Aber ich kann da Max schon absolut verstehen. Ich finde den Film nicht so schlimm. Ich finde ihn jetzt auch nicht brillant. Ich frage mich bei dem Film auch immer, warum muss der fast 2,5 Stunden lang sein? Ich habe vor, glaube ich, 1-2 Jahren so einen Münchner Film gesehen, Limbo, der auch so ein One-Take ist, der das irgendwie wesentlich cooler gemacht hat, weil er auch nicht so ja, nicht so prahlerisch damit umgeht, wie Victoria. Und finde, wenn du Victoria dir vorstellst als Film mit normalen Schnitts, glaube ich, dass sich viele Leute mehr bewusst werden, dass das eigentlich im Prinzip nur ein okayer Film ist.
Okay. Timo, hast du
da... Ein Werbespot für Berlin wahrscheinlich.
Okay. Hattest du schon Annäherungen zu dem Film, Timo? Oder noch gar nichts?
Hat der Film nicht angepasst? Sag, sei ehrlich.
Ich glaube, Timo hört uns nicht. Timo reagiert nämlich nicht. Timo guckt nur und hört uns nicht. Kannst du uns hören?
Ich höre euch nicht mehr.
Okay.
Ich hätte immer so Wissen nicken können, so, ja, genau, ich höre euch auch nicht mehr.
Okay, ich glaube, das Problem liegt aber bei Skype. Wie können wir ihm das beibringen?
Am besten im Skype-Chat schreiben.
Geh mal aus Skype rein und raus.
Wir wollen dich nicht mehr hier, raus.
Bin mal gespannt.
Raus und rein, meinst du, rein und raus?
Ja. Haben sie schon mit ein und auf die Ausschalten
können. So. Klar, damit.
Ich glaube, der hat den Chat nicht gesehen.
Nee, ich bin gleich wieder da.
Alles klar, okay. Gut, dann machen wir, ich glaube, an dieser Stelle kurz Pause, bis Timo wieder da ist.
Ja, ich habe hier Ehe, ich kann hier gar nichts mehr machen. Ich glaube, da ist er wieder. Hört er uns?
Weiß nicht, hört er uns?
Also sein Mikrofon ist bei mir noch gemutet.
Sein Mikrofon ist gemutet. Wieso das?
Ja, steht bei mir auch gemutet.
Vielleicht muss er das entmuten.
Ja, also ihr seht, liebe Zuschauer und Zuhörer, wir haben hier noch leichte technische Probleme. Live. Wir sind das erste Mal auf Twitch.
Video anpassen zwischen den...
Und,
er muss es machen. Ich glaube, du musst...
Ist Timo eingefroren oder wie das immer noch
Mikro? Das sieht aus, als wäre es eingefroren, das Bild.
Ja?
Ist er eingefroren?
Das sieht so aus, also ich sehe nicht mal mehr blinzeln und das macht mir gerade ein bisschen Angst.
Ja, er schaut mir gerade voll in meine Seele. Das ist gerade ein bisschen
richtig. Könnte auch sein, dass jetzt diese Folge einfach vorbei ist.
Gut, okay. Was sollen wir machen? Sollen wir dann meinen Film noch besprechen oder sollen wir an dieser Stelle beenden? Ich weiß nicht, läuft die Aufnahme noch?
Die Aufnahme läuft noch, ja.
Okay, okay. Also du kannst natürlich, da solltest deinen Film natürlich noch nennen, weil es wäre sonst unfair und natürlich ist klar, dass dein Pick der beste ist. Also von daher geben wir dir auch alle recht,
was genau. Du mit deiner also, Meinung. Dann gehen wir von Max seinen Film natürlich auf meinen. Ich habe mir Street Fighter aus dem Jahre 94 rausgesucht.
Meisterwerk.
Ein totales Meisterwerk, weil wir nach Mortal Kombat natürlich dachten, Street Fighter macht's besser, macht's natürlich nicht. Ich war als kleiner Stuppe damals 12 Jahre alt, war totaler Super Nintendo-Fan und hatte natürlich auch die Street Fighter-Spiele gespielt. Daher hatte ich mich sehr gefreut, als dann dieser Film angekündigt wurde oder auch erschienen ist. Mit der Besetzung Jean-Claude Van Damme als Colonel Guile oder Gil. Man weiß bis heute nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, dachte ich auch, okay, der Schauspieler, ja, kann vielleicht was werden. So, jetzt ist es in dem Fall aber so, dass sie die Kostüme 1A nachempfunden haben von dem Spielen, auch
Jetzt geht alles kaputt. Oh ja.
Gott. Jetzt, es tut mir also, leid, aber es wirkt gerade auch so, Max hat gerade eben so beschäftigt sich mit seiner Katze, wer du da redest. Das ist bist auch so, boah, langweilig. Und dann so zack,
raus. Oh Mann, es ist...
Jetzt war jetzt nicht die Aufnahme weg.
Wie stoisch hat der Timo einfach
ja, zweiter
nichts mehr macht.
Ja, das ist auch gut, ja.
Hallo Timo. Nicht in diesem Anruf. Anrufen. Ja.
Soll ich weiter erzählen oder ist die Aufnahme?
Erzähl einfach
okay, ich erzähl weiter. Gut, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Sie haben versucht, natürlich Kostüme und Moves und alles nachzuahmen von den Spielen. Storytechnisch kann der Film aber gar nichts, weil er erzählt eigentlich überhaupt nichts. Selbst wenn man auf IMDb geht und liest die Inhaltsangabe, steht da Colonel Guile und verschiedene andere Kampfkunsthelden kämpfen gegen die Tyrannei, gegen den Diktator M. Bison und seinen Kameraden. Punkt. Also, es passiert in dem Film eigentlich gar nichts. Es ist auch kein Charakterentwicklung oder sowas da. Die Charaktere werden überhaupt nicht vorgestellt. Es ist eigentlich nur Charakter, da habt ihr da Street Fighter, bitteschön, fertig.
Ja, also sie versuchen schon manchmal so ein bisschen, okay, pass auf, hier ist der Charakter, den erkennt ihr an dem Outfit, weil er genauso aussieht wie im Spiel. Hast aber halt auch so Sachen wie zum Beispiel, also dieser Guile, der ja in den Spielen diese Atomfrisur hat, ähnlich wie Paul Phoenix in Tekken,
ja.
Ist halt jetzt einfach Van Damme.
Richtig.
In einem UN-Outfit, das ist eine. Aber ich finde, dass Street Fighter Spaß macht. Es ist wirklich so ein Film, der was wollte und kolossal gescheitert ist, was ihn dann irgendwie sympathisch macht. Die Entstehungsgeschichte ist auch ganz amüsant, dass der, also die Videospielfirma Capcom irgendwie eine gewisse Anzahl von Figuren aus ihren Street Fighter-Spielen da drin haben wollte. Dann gab es, glaube ich, auch Probleme so ein bisschen mit dem Marketing, mit der Zensur, denn natürlich, klar, die Kiddies wollen da rein, aber wenn du halt richtige Action zeigen willst und mit Haut drauf, ist es ein bisschen schwer. Was ich aber wirklich schön finde, das ist, finde ich, eine sehr schöne Geschichte, der Darsteller von diesem M. Bison, dieser Raul Julia, den man ja aus Kuss der Spinnenfrau oder Adam's Family kennt.
Ja, der hat das nur halt, gemacht.
Ja, genau, der wusste halt damals schon, dass er sterben wird, weil er unheilbar an Darmkrebs, glaube ich, war es, erkrankt war und hat diesen Film nur gemacht für seine Kinder. Und ich merke, das merkst du, weil der hat, glaube ich, echt noch einmal den Spaß seines Lebens.
Ja, das stimmt. Ja.
Ähnlich wie Max gerade.
Ja, ich versuche gerade irgendwie Timo wieder zurückzubekommen. Timo, falls du uns hören kannst, wir vermissen dich. Wir machen
dann von Wo ist Fred? Wo ist Timo?
Wo ist Timo?
Meinst du, sie haben ja in dem Film da noch Kylie Minogue reingeholt, weil sie gedacht haben, das wäre vielleicht ein schöner Sidekick für Jean-Claude Van Damme, aber es hat halt auch nichts gebracht.
Ist super, weil Kylie Minogue vor allem durch ihre Kampfsätze und Schauspielerei besonders
auch ja,
so bekannt, ja. Dafür.
Richtig. Und deswegen hatte ich den jetzt zum Beispiel rausgesucht für schlechtes Storytelling.
Storytelling?
Stelling, ja.
Das ist die Zwillingsschwester von dieser Beverly Hills 1920 ja, Schauspielerin Tori Spelling.
Tori Spelling, genau.
Das ist doch ein tolles End, wie sagt man, End-Resümee.
Ja, richtig.
Endresümee ist, wir haben gutes Storytelling, wir haben schlechtes Storytelling und wir haben Timo verloren.
Richtig.
Wenn ihr da draußen Timo findet, bitte sendet ihr den Telestammtisch zurück.
Auch keine Ahnung, das ist hier das, also das Foto können wir jetzt auch praktisch auf so eine Milchpackung.
Ja. Vermisst.
Okay. Genau. Aber mir hat es echt viel Spaß gemacht heute. Ja. Am Ende ging es drunter und drüber. Bei mir auf meinem Monitor sieht es aus wie, das will niemand wissen.
Kraut und Rüben.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns in unser altbekannter Art. Ich sage Paris Athen. Auf Wiedersehen und dann überlasse ich euch zwei noch das Abschlusswort.
Ja, ich spreche jetzt mal für Timo mit, dass es sehr viel Spaß gemacht hat bis vor kurzem. Ansonsten, in einem Monat gibt es dann wahrscheinlich die nächste Folge und vielleicht finden wir irgendein tolles anderes Thema.
Ja, mit Sicherheit.
Ich sage dann vielleicht noch, dass der Max und ich demnächst auch wieder eine Late Night aufnehmen und da ist der Timo zu Gast, wenn wir den wiederfinden. Wenn nicht, müssen wir eine Alternative finden.
Ja, und ich wollte da ja nicht.
Bis dann, ciao.
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 Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.